Okay, seid ihr bereit?
Schon langsam.
Herzlich willkommen zur 717. Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Der Sneakpod bespricht endlich mal einen Film, in dem Sazerac gemischt werden. Heute geht es um Der Rausch von Thomas Vinterberg. Mit mir hier der Mann, der letzte Nacht ins Bett gemacht hat. Das ist Robert Krüger.
Ich wusste, dass es darauf rauslaufen würde.
Ja, du kannst auch die nächste Yacht ins Bett machen, je nachdem, was du heute trinkst.
Schmeiß dich gleich ins Hafenbecken hier.
Und unser Geschichtslehrer, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert hat sich mal wieder nicht auf seinen Sportunterricht vorbereitet.
Wie immer, Sport. Wie schreibt man Sport nochmal? Das ist ja schon lange her. So, du hast uns letzte Woche.
Hab ich?
Den.
Scheiße, hab ich das empfohlen?
Du hast es empfohlen, ja. Deswegen habe ich dich als zweiten vorgestellt.
Ich dachte, du hättest es empfohlen. Mann,
nee, ich bin nächste Woche dran.
So schnell spalte ich das ab.
Willst du noch kurz überlegen, was?
Hart unvorbereitet. Kein Problem.
Ja, wir können auch noch über was anderes quatschen und dann kannst du gleich nochmal eine Sekunde nachdenken.
Meinst du, ich soll mal zusammenfassen, um was es ging in Der Rausch?
Worum geht denn Der Rausch?
Um was es geht, gell? Der Rausch, ein dänischer Film von Vinterberg, also alter Dogma-Veteran, mit Mads Mikkelsen, handelt von vier, oder?
Ist es vier? Vier, ja.
Vier. Lehrern mittleren Alters, die irgendwie frustriert und blockiert sind und irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegen und auch so privat irgendwie so läuft alles nicht so rund gerade. Und der eine bringt bei deren Stammtisch irgendeine pseudophilosophische Idee ein, dass der Mensch mit wie ist es, mit einem
0,5 Promille Blutalkoholgehalt zu wenig auf die Welt gekommen ist.
Oder? Genau, dass er theoretisch eigentlich Blutalkohol haben sollte, damit er richtig läuft. Und deswegen planen die dann eben oder nehmen sich vor, eben Pegeltrinker zu werden von einem Tag auf den anderen und eben diesen Pegel zu halten. Und zu gucken, was das mit ihnen und mit ihrem Körper macht. Und siehe da, es macht ziemlich viel mit ihnen. Sie werden plötzlich brillante Lehrer und alles ist super. Und aber sie verfallen halt auch dem Problem der Droge, nämlich dass sie halt irgendwann der Meinung sind, ach, sie erhöhen jetzt mal die Dosis. Wer sagt denn, dass 0,5 die richtige Menge ist? Können ja auch 0,8 oder 1,0 sein oder weiß ich nicht.
Und die bereiten das alles so pseudowissenschaftlich auf.
Genau. Und sie schreiben da auch eine Abhandlung drüber. Und also, ja. Und so nimmt das seinen Lauf. Und ja, kann man sich ja denken.
Vor sich hin.
Genau, wie das weitergeht.
Ja. Ja. Ist ja right up our alley, dieser Film, so thematisch. Alkohol trinken ist uns ja nicht ganz fremd. Aber nicht,
ja, aber nicht
so, ne?
Nicht des Alkohols wegen.
Richtig.
Ja, und selbst wenn des Rauschs wegen, dann halt, dann kann man das ja wenigstens. Also ich hatte so dieses. Dann kann man das ja auch zugeben, dass man wegen des Rauschs trinkt und nicht so einen pseudophilosophischen Unsinn. Also, da steige ich jetzt gleich richtig ein, gell? Also.
Ja, bitte, wir lassen dich jetzt hier mit, ist die Leine losgeworfen und du darfst jetzt steil gehen.
Für mich klang diese Theorie, sag mal, jetzt mal was anderes, hört ihr mich ordentlich? Weil ich höre mich ganz komisch.
Wir hören dich.
Du klingst ja? Also knusprig, okay, wie eh und je,
dann ist okay.
Und schön laut.
Gar nicht, bei mir klingt es nicht knusprig, bei mir klingt es sehr dumpf, aber dann ist okay, dann ignoriere ich das. für mich klang diese Idee wie so ein Rechtfertigungsversuch für einen Einzelnen, der halt trinkt. Ja, der halt, ich bin halt ein Trinker und ja, das liegt daran, dass bla bla bla, gell? Und für mich hat es eigentlich nicht funktioniert, dass das vier Leute sich dazu verabreden zu sowas. Also das ist, wie sollte das passieren? Also es ist völlig absurd. Warum machen da vier Leute mit? Also es war für mich mehr als nur unglaubhaft. Und ja, diese Idee, okay, aber das ist halt so ein Einzelding. Und also
ja, wobei, also mich hat das sehr gut gekriegt. Also zum einen hat es mich irritiert, dass sie mit 40 eine Midlife-Crisis haben, weil was haben wir dann?
Reißen schon durch.
Genau.
Wo sind eure Sportwagen? Spielt ihr schon Golf? Was ist los?
Nö. es gab vor, das ist bestimmt jetzt schon auch ein, zwei Jahre her, in der Gimlet-Sendung Reply All. Ich weiß nicht, der Bob kennt die auf jeden Fall. Christoph, ich glaube, ja, wir haben ein paar Mal davon erzählt.
Ja,
okay. Das ist so eine Tech-Sendung, die früher davon gelebt hat, dass zwei Hosts miteinander richtig gut auskamen und eben ganz viele, ja, so Internet-Memes, Fragen, Themen versucht haben nachzugehen und rauszukriegen, wie das alles funktioniert. Und ich meine, im Rahmen dieser Sendung haben nicht die beiden Hosts, aber einer von den Hosts und eine andere mit LSD oder sowas so Microdosing gemacht. Also, dass sie minimalste Dosen, natürlich nicht sich mit 0,5 Promille zugelötet, sondern kleinste Dosen, und sie haben es eben gemeinsam verabredet gemacht und da und halt dann in ihrer Sendung darüber gesprochen und wie sie waren und haben dann auch später einfach ihren Chef und die Kollegen und alle möglichen Leute gefragt. Also sie hatten einen von den Chefs, haben sie vorher gefragt, haben gesagt, hier, das ist das Experiment jetzt für die nächsten zwei Wochen. Dürfen wir sozusagen. Und dann haben sie halt den Rest der Crew gefragt, ob sie irgendwie anders waren oder so.
Mhm.
Und den meisten ist nichts aufgefallen. Sie haben sich aber viel lustiger und viel irgendwie entspannter gefühlt. Und deswegen wirkte das.
Machen also tatsächlich Leute. Gut.
Für mich so realistisch. So, ach ja.
Ich dachte mir die ganze Zeit, also als die so zusammensaßen und so geredet haben, ich dachte, was für infantile Idioten. Also es hat mich richtig geärgert. So, ja, dann sauf doch. Also es ist mir doch egal. So, ihr Deppen. Und auch diese Annahme, die ja der Film dann eigentlich auch propagiert ja dann, dass die dann alle plötzlich total brillant sind. Was soll das denn heißen? Das heißt, die wurden in ihrer Brillanz nur durch ihre Verklemmtheit behindert. Und ist das übertragbar? Ist das bei allen so? Wären alle Leute brillant, aber sie sind es nicht, weil sie verklemmt sind? Und das sind sie dann nicht mehr, wenn sie ein bisschen Alkohol sich hinter die Binde kippen?
Naja, sie werden
hart fragwürdig.
Ja, natürlich hart fragwürdig. Es wird ja dann auch so ein Überbau mit so historischen Persönlichkeiten drüber gemacht.
Ach komm.
Der dann auch ein bisschen sehr plakativ wird, ja?
Ja.
Also es wird dann irgendwie Ernest Hemingway natürlich immer wieder erwähnt. Der,
das ist ein super Beispiel, gell? Harter Alkoholiker, sehr unangenehme harter Alkoholiker.
Ja, und auch daran eingegangen, so richtig mit Leberschäden und allem möglichen.
Ja, ja.
Und dann wird irgendwie Churchill wird zitiert, der irgendwie viel getrunken und viel geraucht hat. Und dann als Gegenbeispiel kommt dann irgendwann in so einer Montage da in seinem Klassenraum Adolf Hitler.
Ja, aber dieses Beispiel ist halt so alt.
Ja,
oh Gott. Genau. Ja.
Als er mit angefangen hat, habe ich gedacht, okay, und der dritte ist Hitler.
Ja, war so klar. Mhm, genau.
Nee, ich habe gedacht, das ist nicht Hitler, weil gesagt wurde, er war ein großer Kriegsheld. Und dann denkst du dir so, und hinterher ist dann die Auflösung Hitler. Und dann, ich habe extra nochmal zurückgespult, habe ich das richtig gehört? Ein großer Kriegsheld. Hitler war eine absolute Schisser im Ersten Weltkrieg, an einer Fronthandlung irgendwie entfernt in der Nähe gewesen und danach ins Meldewesen versetzt. Er hat sich als so ein solcher stilisiert, aber er war ganz sicher keiner. Also deshalb habe ich in dem Augenblick habe ich gedacht, wen meinen die? Könnte das Stalin sein? Keine Ahnung, weiß nicht. Über Stalin weiß ich nicht genug. Und irgendwie so hin und her überlegt, weil ich dachte auch so, bestimmt ist es Hitler und dann großer Kriegsheld. Nee, ist nicht Hitler. Und dann Auflösung. Ah, was ein Fail.
Also war schon von vornherein klar eigentlich, auf was hinausläuft, ja.
Das der letzte, das war klar, wie der Gag von
schon
dieser
vorher angefangen
Szene
hat,
ist. Ja. Aber dieser Überbau, der ist dann auch sehr anstrengend und ich meine, sie erleben dann mit 0,5 Promille offensichtlich erstmal in diesem ersten Abschnitt dieses Experiments eine positive Wirkung. Und das würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt ausschließen. Das macht mit Sicherheit auf Dauer, wenn du das jetzt so durchziehen würdest, würde ich vermuten, dass die negativen Effekte trotzdem kommen. Und dass du dann irgendwann zur Dosissteigerung etc., Sucht, bla bla bla, alles Mögliche wahrscheinlich kommen wird. Aber ich würde gar nicht mal ausschließen, dass es diesen Effekt in irgendeiner Form geben kann. Aber ja, kein Arzt, kein Mediziner.
Aber 0,5, Leute.
Das ist schon ganz schön viel.
Aber das war doch nicht irgendeine Form, ja, sondern es war bei allen vier, die waren plötzlich brillante Lehrer, denen alle an den Lippen gehangen haben. Und vorher waren sie die größten Nulpen, die es gibt. Also das ist doch einfach Bullshit.
Ich weiß nicht, ob sie die größten Nulpen, die es gibt, waren. Die waren halt in so einer Mühle, in so einem Trott eingefahren und haben sich von ihrem eigenen Job und ihrem eigenen Leben gelangweilt gefühlt. Ich glaube, die waren mit Sicherheit alle mal bessere Lehrer. Wie du halt wahrscheinlich, wenn du 20 Jahre den gleichen Job immer gleich machst, irgendwann, wenn das da nie Abwechslung gibt in irgendeiner Form oder du sie dir nicht selber dahin baust, in dem Rahmen, die du könntest, dann stumpfst du ab und dann fährst du ein in so Schienen und dann wirst du irgendwann so, wie die dargestellt wurden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich da selbst wieder rauskicken kann, dass es aber halt irgendwas braucht. Ja, entweder die neue Kollegin, die irgendwie dich irgendwie aufweckt durch irgendwas. Ja, oder
wie meinst du das jetzt?
Das weißt du schon, wie ich das gemeint habe. Oder irgendeine Art von äußerem Reiz, der dich so triggert, dass du dieses wiederfindest. Und ich würde nicht ausschließen wollen, dass es Alkohol sein kann. Aber natürlich hat es andere Konsequenzen, die man sich überlegen muss. Aber wie es dargestellt war halt irgendwie seltsam. Und dass sie dann halt gleich im nächsten Schritt sagen, ja, dann machen wir jetzt mal 1,5. Und dann denkst du so, will man das nicht vielleicht mal erstmal auf 0,7 steigern? So, der Film geht dann halt so gleich extrem, so völlig grundlos und dann auch so slapstickartig, komisch.
Und es wirkte so, als sei das eine Woche später, oder?
Ja, genau.
Also wo die auch von 0,5 auf 1,0.
Wo der völlig besoffen da im Lehrerzimmer rumtorkelt.
Ja. Und dann, was mich auch die ganze Zeit gestört hat, ich habe dann ein bisschen angefangen, über Dänemark und Alkohol in Skandinavien nachzudenken.
Ich auch.
Es bleibt ja nicht aus, dass man irgendwie darüber nachdenkt. Nee. Skandinavische Länder haben irgendwie das Alkoholproblem. Mhm. Dänemark hat's ein bisschen versucht in den Griff zu kriegen. Ich habe mich ein bisschen belesen darüber. Hat es versucht, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Die dänischen Jugendlichen sind immer noch die alkoholisiertesten Jugendlichen in ganz Europa, wo es sich eher irgendwo
vor den Briten
Richtung Osteuropa vermutet hätte mit dem ganzen Wodka, aber es ist offensichtlich ein Vorurteil. Und trotzdem weiß man ja, da drüben ist ja auch recht teuer, ne? Also dänischer in Dänemark Alkohol kaufen, ich kann mich an meine letzten dänischen Biere aus dem Urlaub erinnern, das war alles nicht billig. Ist nicht vielleicht nicht so schlimm wie Schweden, die ja da ihre Spezialshops haben. Ja,
Oder Norwegen,
da war ich noch nicht, aber ja. Also was will mir das über die dänische Gesellschaft sagen und wie unrealistisch ist es dann, dass diese vier erwachsenen Männer, wo ein 56 Jahre alter Mads Mikkelsen mir für unter 40 verkauft werden soll, weil er seinen gerade 40 gewordenen Kollegen fragt, ja, wie fühlt man sich denn mit 40? Und dann denkst du, willst du mir gerade behaupten, dass du unter 40 bist? Ja, und die dann, wo sie diesen Cesarek mixen und er trinkt den ersten Schluck. Boah, was ist das denn? Ey,
das fand ich so peinlich. Oh, diese Szene fand ich so schlimm. Ja, genau, weil wie viel Prozent hat dieser Cesarek gehabt? 150 oder was? Also so ein Bullshit.
Und warum hat er in diesen Cesarek, das habe ich mir aufgeschrieben, diese vier Dashes waren im Grunde 4 CL oder so.
Ja, weil nicht hatten, ganz,
hatten,
aber ja.
Die hatten die Dashkappe
abgemacht. Die haben die Dashkappe abgemacht.
Das war so peinlich. Ja, bitte.
Ja, und dann, und vom Dings, vom Anis, haben sie zwar ein Coating beschrieben, aber haben alles drin gelassen, gell? Also, die haben es halt nicht gecoated, sondern die haben halt rein und gecoated und drin gelassen. Und,
Dann passt der nicht. So habe ich den mal in der roten Bar bekommen. Erinnert ihr euch noch?
Ja.
Christoph,
ja.
Da waren wir. Das war das einzige Mal, dass ich einen Drink habe zurückgehen lassen.
Ja, weil es geht halt nicht. Also
2 CL macht halt alles kaputt da drin. Das also irgendwie schmeckt der nur nach Absinth. Nee, der muss ein bisschen Absinth. Nee, aber nicht so viel. Ja, okay. Und dann nimmt er ihn zurück und stellt mir dann noch neu hin, so, ja, ich habe probiert, da ist irgendwas schiefgelaufen. Sorry. Hier.
Genau.
Ja, aber das ist dann gut, wenn es so geregelt wird.
Ja, aber cool.
Ja, aber es wurde mir auch das erste Mal, wie sie dann so ein bisschen richtig betrunken sind und komplett ultra albern, komplett die Selbstbeherrschung verlieren, als wären sie Teenager, die zum ersten Mal betrunken sind. Oder denkst, ihr zeigt uns ein Land, in dem in dem richtig viel getrunken wird. Ich habe ein paar Artikel über Dänemark gelesen, wo es heißt, auf den Inseln, da ist dann irgendwie so die eine Flasche Wein pro Nase zu Vorspeise und Hauptgericht und noch die zweite Flasche Wein pro Nase zu dem Nachgang und dem Gequatsche hinterher, bevor man das Restaurant verlässt. Mehr oder weniger normal. Dann nach Hause gehen und noch weiter trinken. So, also ja. Alkohol.
Zwei Flaschen Wein pro Person zum Abendessen.
So war es in dem Artikel beschrieben. Ich weiß es nicht, wie, ob da ein bisschen Übertreibung macht, anschaulich drin war, aber ich habe mehrere Artikel darüber gelesen, dass der Alkoholkonsum in Dänemark krasser sei, als er bei uns ist.
Und, genau, und dann haut euch so ein Schluck Sazerac aus dem Latschen, jetzt ernsthaft.
Und dann tut ihr, dann seid ihr nicht, ja. Nicht in der Lage, irgendwie einen 1,0 oder 0,5 Promille Dings einzuschätzen und irgendwie, also das war so unglaubwürdig irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es.
Fand ich auch.
Diese Darstellung von Wirkung von Alkohol, auch so andere Sachen, die dargestellt werden. Der Film hat einen Oscar, ne? Habt ihr das gelesen?
Ja, bester internationaler. Unfassbar. Also ich finde es so krass, daneben dem Film diesen Oscar zu geben, ganz ehrlich. Ich fand den, na aber gut, das Fazit kommt gleich. Ich fand den nicht gut.
War das Jahr, wo Nomadland den Oscar gekriegt hat?
Es war nicht unser Jahr, was die Oscars angeht. Lass uns mal zur Technik ein bisschen gehen, weil da gibt's schon, also
Technik?
Oder wie er gefilmt war.
Abwesenheit von Technik, von Dogma-Stil.
Ja.
Available Light. Stefan, genau. Dein Stichwort.
Du hattest, glaube ich, irgendwo geschrieben, Stefan. Ich habe es irgendwo gelesen von dir. Ich weiß nicht.
Ja,
wo.
Im Letterboxd.
Ach, genau, bei Letterboxd, genau.
Genau. Nachdem ich mich ja vor, weiß nicht, 2-3 Wochen so über darüber geärgert habe, dass alles so unterbelichtet war. Hier war es halt alles vernünftig belichtet.
Findest du?
Beleuchtet natürlich. Es sah nicht aus wie eine Hollywood-Hochglanzproduktion, aber es war halt nicht alles abgesoffen im Schwarz.
Also ich habe ein, zweimal meinen Laptop-Bildschirm versucht, heller zu drehen und es ging nicht mehr.
Okay.
Vielleicht war das auch nur diese eine Szene, in der ich das in dem Augenblick versucht hatte. Das waren so komplett unbeleuchtete Szenen irgendwie bei seinem Kumpel daheim in der Küche, kein Licht an, auch keine Beleuchtung der Szene irgendwie, also da gab es kein Artificial Light, das schien da durchs Fenster rein und fertig. Und dann sind sie rausgegangen in den Garten und da war auch überhaupt nichts beleuchtet. Es war auch Abend in der Szene, aber da gab es nicht mal eine Laterne oder irgendwas, die man noch dafür hätte hernehmen können, um zu sagen, jetzt stellen wir da jetzt mal einen Scheinwerfer dazu, dann sieht so aus, als ob die Laterne das macht. Da war nix. Das war einfach, du rennst mit der Kamera den Typen hinterher, wie sie rausgehen in den Garten. Mhm. Und dann säuft das alles in schwarzem, blauem, blubberndem, zu wenig Bitrate bei Amazon Prime gepixelt runter. Und es gab andere Szenen, die waren gut, da gebe ich dir recht, aber es gab auch diese ganz viele Teile, wo es so dogmamäßig ohne künstliches Licht Kamera einfach hinterherrennen und fertig gemacht war. Okay. Das hat mich geärgert.
Also mir hat es ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ich fand es auch sehr gut gelungen.
Weil, also bei den richtigen Dogma-Filmen von aus den 90ern, da fand ich es oft nervig und ärgerlich, wie billig und schlecht es aussieht. Das fand ich jetzt hier nicht. Aber trotzdem hat es so ein bisschen den Charme von Dogma, also mir hat es schon gefallen. Also das ist also ein Pluspunkt für mich. Und ein weiterer Pluspunkt, die Musik, also diese Choräle, fand ich klasse. Ich meine, eigentlich völlig albern, wurde ja überall im Chor gesungen. Also egal in welcher Klasse oder auf welchem Sport, es sang immer ein Chor im Hintergrund.
Genau, da hatte ich mich noch gefragt über hier Nachrichten irgendwie, ob die da irgendwann die Nationalhymne absingen, die Fußballer-Jungs?
Ich kenne die dänische Nationalhymne nicht. Ach so. Und ich hatte mehrmals in dem Film so das Gefühl, auch so textlich, ja, auch was der Chor, ja, also war ja auch so das Erste, was die sagen, dachte ich, oh ja, das wird die Nationalhymne sein, weil das hat ja halt textlich so total gepasst, was die da singen.
So martialisch war das, gell? Ja.
Ja, und so, ja, unser Land und bla und keine Ahnung. Mhm. Und dann singen aber halt kurz drauf irgendwie auf dem Fußballfeld so kleine Jungs irgendwas anderes. Also offensichtlich was anderes.
Hand auf der
was
Brust wieder, und...
Genau, wo man wieder spielt. Moment mal, also das wird doch jetzt die Hymne sein. Und es ging halt mehrmals so. Aber ja, also das war schön gemacht, fand ich. Es war cool eingesetzt, obwohl es natürlich viel zu dick eingesetzt war. Also es war halt sehr artifiziell, aber cool.
Also. Musik, ich fand auch, dass als sie sich mit dem Sazerac betrunken haben und diese Funkplatte aufgelegt haben, ist natürlich nicht deine Musik, aber das fand ich so geil, so passend.
Ja, war schon gut.
Und war auch vorher schon mal irgendwie so Funk-Musik. Und am Schluss dieses Bollywood-Ende. Das fand ich saulustig.
Ja.
Das hat
ja nochmals. Wie es aussah, ja.
Und wie der getanzt hat. Das war er selber.
Das war geil.
Mads Mikkelsen. Ja. Er hat halt eine Tanzausbildung. Das war so gut, wie der. Oh, geil, wie der sich bewegt hat. Da muss ich nochmal zurückspulen, da habe ich nochmal geguckt. Fand ich so gut.
Ja, sah toll aus, aber was will uns das sagen? Das sagt halt im Endeffekt, Ende vom Lied ist, wir besaufen uns weiter. Hier, komm Kinder, wir besaufen uns jetzt, ich besaufe mich jetzt mit euch und dann bin ich gut drauf und bin der beste Tänzer und alles super. Also es war schon verharmlosend, oder? Oder glorifizierend.
Ich glaube, das Experiment war beendet und es ist dann so, die Botschaft ist dann, den Alkohol lieber zu den Festen und dann nicht dauerhaft im Alltag. So könnte man das lesen. So wollte ich das lesen.
Aber es war schon sehr enthemmt dann auch, oder? Am Ende. Es war so jetzt lasse ich alles fahren, so.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja so, so findet ja unsere Gesellschaft den Umgang mit dem Alkohol. Der wird zu den Festivitäten genommen, wirkt er enthemmend, dann nehmen wir das mit. Hm. Und im Alltag versuchen wir das eben nicht zu machen. Und genau das ist ja das Experiment. Was würde passieren, wenn ich das jetzt dauerhaft betreibe? Das fand ich noch okay. Was ich mich eher gefragt habe in dieser Szene ist, wenn du da so deine Abi-Feier machst und machst Party und plötzlich kommen drei von den Lehrern, die du zwar vielleicht irgendwie haben die dich da mitgeschleppt durchs Abi und den einen magst du vielleicht, den anderen hattest du gar nicht oder so und die besaufen sich dann da mit und werden zum absoluten Mittelpunkt dieser Abi-Party. Das ist doch ultra cringe, oder?
Ja.
Die möchte man dann nicht mehr sehen. Das ist dann gut. Das Thema ist durch.
Ja, eben.
Habt ihr noch irgendwas gehört von euren Lehrern, nachdem ihr Abitur, also außer vielleicht von kleinen, jüngeren Geschwistern?
Nee, so gut wie nicht. Ich habe vor ein paar Jahren mal hier ganz in der Nähe meiner Arbeitsstelle, habe ich einen meiner Biolehrer, der hat dort offensichtlich einen Schrebergarten, den habe ich da gesehen, da habe ich mal kurz angesprochen. Aber der kannte mich natürlich nicht mehr nach 20 Jahren, klar. Aber sonst, nee, überhaupt nicht.
Doch, ich schon. Ich bin ein paar Mal auf diese ehemaligen Feste unserer Schule gegangen. Weil ich wusste, durch die Facebook-Gruppe meines Jahrgangs, wusste ich, dass viele Leute aus dem Jahrgang dahin kamen. Und dann war das mehr so, okay, das wird wie so eine Art Klassentreffen. Ich gehe da einfach mal hin, da treffe ich irgendwelche Leute. Wenn es scheiße ist, kann ich ja wieder heimgehen. Und dann laufe ich da so über den Acker da, also über den, wie heißt das da, Parkplatz. Und vorne so rein und sehe halt ganz viele Leute, es sind halt ganz viele Jahrgänge gekommen, das heißt, du siehst halt unfassbar viele Gesichter, unfassbar viele Erwachsene, die offensichtlich keine aktuellen Schüler mehr sind, und denkst dir, der wahrscheinlich anderer Jahrgang, sagt mir nichts, kenne ich nicht, und plötzlich kommt mein Physiklehrer irgendwo aus der Ecke, 12 Jahre nachdem ich Abi gemacht habe oder sowas, und meint, Robert, komm mal her! Ich denke mir so, was, wieso erkennt er mich? Was habe ich denn für einen Eindruck hinterlassen, dass er meinen Namen noch weiß und mich sofort ranwinkt? Aber ja, wir haben uns dann sehr nett mit ihm und noch ein paar anderen Lehrern unterhalten und seine Aussage, warum er das noch weiß, war halt, dass wir irgendwie sein erster Jahrgang waren. Also er hat damals angefangen und wir waren seine erste Klasse, die er bekommen hat. Und demzufolge sind wir ihm irgendwie besonders in Erinnerung geblieben.
Einen Lehrer habe ich noch, und zwar, der wohnt hier in Sulzbach, das war ein Mathelehrer bei uns, den hatte ich in der Mittelstufe mehrere Jahre, und zwar der einzige Lehrer, der mir jemals einen Verweis erteilt hat. Und den habe ich mal auf dem Feuerwehrfest hier angesprochen, aber den finde ich ganz nett. Ich habe es ihm nicht übel genommen, dass er mir einen Verweis gegeben hat. Ich habe es wahrscheinlich verdient. Wegen ungebürtigem Verhalten dem Lehrkörper gegenüber.
Okay.
Stimmt.
Mathelehrer, der hat bei meinen Eltern 2 Straßen weiter unten gewohnt. Und den hatte ich bis zur 10. Und dann ist er in Rente gegangen. Und meine Mutter hat bei dem Abitur gemacht. Und das war halt seine ersten Jahre. Oder da war er noch sehr neu an der Schule. Und dann irgendwie so, wenn man dann schon irgendwie den gleichen Lehrer hat. den, also meine Mutter hat ihn, glaube ich, viel öfter getroffen, irgendwie in der Nachbarschaft, aber man hat sich dann schon mal gesehen oder so.
Wir haben ja früher jedes Jahr Klassentreffen gemacht, bis zum 19., glaube ich, also bis zum 19. Jahrestag. Echt, sind das schon so viele Jahre? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, ja, 19., ja. Gell?
25 ja, genau. Müsstest du jetzt haben dieses Jahr, oder?
Richtig, und da waren aber nie Lehrer dabei und ich hätte das auch irgendwie deplatziert gefunden. Also ich weiß nicht, war eigentlich froh, dass die da nicht dabei sind. Und dieses Jahr ist eben zum 25. irgendwas anberaumt und für mich klang das so, als wären diesmal auch Lehrer dabei, keine Ahnung. Aber ich werde nicht hingehen. Weil ich habe ich bestimmt schon mal hier erzählt, oder? Ich war bei dem 20.
Ja, das hast du schon mal erzählt, ja.
War ich der Einzige.
Genau.
Ja. Genau, das habe ich ihnen übel genommen und an dem Tag habe ich gesagt, so, das war mein letztes Klassentreffen, die könnten mich alle am Arsch lecken und deswegen gehe ich jetzt auch nicht zum 25.
Ich habe mal von einem Lehrer, der war, ich weiß nicht, ob der war wahrscheinlich nicht so, es gibt auch so Lehrer, die nicht verbeamtet sind, die nur so angestellte Lehrer sind oder das nur vorübergehend machen oder so, ich weiß nicht genau, wie da die ganzen Konzepte sind, was es so gibt. Der war dann irgendwann nicht mehr Lehrer. Aber der hatte halt eine Weile lang unterrichtet und demzufolge natürlich irgendwie viele Namen von Schülern irgendwie parat, so in seinem Kopf oder in seinen Aufzeichnungen, keine Ahnung. Und der hat dann irgendwann mal über was, Facebook oder StudiVZ oder so damals mich und ich habe dann später erfahren, auch andere irgendwie angesprochen, ob so, wenn man auf Jobsuche war. Und es war halt irgendwie so Drückerkolonnen-Scheiß. Das war super, das ist ja dubios. Unangenehm. Ich bin dann da sogar noch, glaube ich, zu so einem, ich dachte, das wäre so eine Art Vorstellungsgespräch. Es hieß halt irgendwie, komm mal vorbei, dann unterhalten wir uns mal. Und was das dann war so eine erste Infoveranstaltung. Und ich saß da drin und dachte mir so, what the fuck ist denn das für ein scary shit? Man sollte halt irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie so Versicherungsmarketing direkt Multilevel, bla, irgendwas.
Gott.
Im Zweifel nicht ganz rechtlich nicht ganz koscher oder vielleicht doch, keine Ahnung, weiß ich nicht, konnte ich damals nicht beurteilen. Ich wusste auf jeden Fall, shady, schnell weg hier, aber hab dann noch so ein paar Schnittchen gegessen und hab's dann hinter mir gelassen. Das fand ich so eine scary Erfahrung mit alten Lehrern, aber von dem habe ich auch noch nie wieder was gehört, keine Ahnung.
Okay, ja, wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Apropos Lehrer,
ich bin hingekommen.
Ich kriege hier dauernd Push-Nachrichten, dass morgen irgendwie hier im Kreis überall die Schulen jetzt ausfallen.
Wegen Sturm, ne?
Ja, irgendwie. Also die Schule, auf der ich war, unten in der Stadt und hier in Eppstein, zwei Dörfer weiter.
Okay, bin ich gespannt, ob bei uns die überhaupt stattfindet. Aber ist egal, da bei uns der Wald auch zu ist.
Schon der Wald
zu Hause bin. Aber, ja. Eine Sache wollte ich noch zum Film sagen.
Ja, ich auch noch. Wann bitte?
Und zwar, man konnte, ist ja natürlich jetzt wieder Amazon gewesen, ja, und ist ja normal, dass ich da immer die App kritisieren muss. Wir konnten es ja nur auf Deutsch schauen, weil irgendwie dänische Tonspur nicht verfügbar war, warum auch immer.
Warum sollte das jemand in Original schauen wollen?
Ja, genau.
Das
absurd, völlig abwegig.
Und das, wo wir jetzt wir haben doch die dänische Minderheit sogar im Bundestag sitzen, oder? Mit einem Abgeordneten. Ja.
Okay.
Sollte sofort Schlussvorlage. Amazon wird verpflichtet, dänische Filme auch im dänischen Ton.
Nein, alle Filme immer im Original auch zur Verfügung stellen.
Genau.
Punkt.
Weil ich fand die deutsche Synchro richtig beschissen.
Ja.
Und die vor allem hat die Person für mich unsympathisch gemacht, weil die irgendwie so komisch betont haben. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich fand die extrem unsympathisch und ich hatte das Gefühl, es lag an der Synchro. Also gut, es lag zum Teil auch daran, dass sie einfach infantile Idioten waren, aber es wäre mir leichter gefallen, es auf Dänisch zu schauen, selbst wenn ich kein Dänisch könnte, glaube ich. Also ich fand es wirklich schlimm, diese deutsche Synchro.
Ich gehe damit, ich fand die auch schlecht, diese Synchro und ich habe dann einmal geguckt, hab gedacht, so mal schauen, was es hier noch für Sprachen gibt. Der ist ja wahrscheinlich auf Dänisch gedreht worden und ich war mir aber nicht sicher, vielleicht hätte es ja eine englische Tonspur gegeben. Und dann ist mir klar geworden, dass er auf Dänisch gedreht wurde. Dann habe ich noch gedacht, ach guck mal, kann der Christoph gar nicht auf Dänisch gucken. Ich könnte es jetzt eh nicht und ich hätte es auch nicht gemacht, Untertitel lesen, wäre mir dann, glaube ich, zu anstrengend gewesen. Aber es ist mir auch aufgefallen. Und ich fand auch, dass die Personen dadurch irgendwie die wirken manchmal so von ihrem eigenen Text so separiert, als wenn das so, als wenn die nicht das wirklich fühlen, was sie da sagen oder ich kann es nicht richtig greifen, aber vielleicht ist das auch ein Großteil dessen, warum der nicht richtig gelandet ist bei mir.
Das kann sein.
Dass die, weiß ich nicht, vor allem, also nicht nur die Mads Mikkelsen-Figur, sondern auch der mit den kleinen Kindern, der da ins Bett gepisst hat, der bei dem hat es nicht so richtig funktioniert. Es lag in der Familie bei denen irgendwie, ne? Habt ihr das schon mal? Seid ihr schon mal von euren Kindern nachts?
Schön angelegt worden, wie dieses ganze Ding die Runde gemacht hat. Das war schon gut.
Aber hattet ihr das mal? Seid ihr mal von euren Kindern nachts angepisst worden? Mir kam das irgendwie konstruiert vor. Ich dachte, so ist mir noch nie passiert.
Ich glaube, meine Kinder haben insgesamt, also ich kann mich an einmal erinnern, wo einer von beiden ins Bett gemacht hat. Also wenn es hochkommt, hat jeder einmal ins Bett gemacht in seinem Leben bisher. Also deswegen. Ja. Und das war meistens so irgendwie, so haben Fieber und so, gell? Also irgendwie sowas.
Also an so 3 bis 5 Occasions kann ich mich schon erinnern, aber das ist dann so halt ins Kinderbett dann halt rein und dann irgendwie abends dann oder nachts dann irgendwann vor einem stehen, Mama, Mama, Pipi und dann,
stimmt, ja
ich
doch.
Bin nicht die Mama, aber okay, ich komme mit und
ja, doch, ich kann mich bei jedem an eins erinnern. Ja. Ach, stimmt, das eine war auch so. War nicht. Ja, gut, meine Kinder kommen ja nachts zu uns ins Bett. Also die wechseln dann nachts irgendwann. Und dann kann es natürlich sein, dass sie einen anpinkeln. Aber das machen sie nicht. Also haben sie bisher nie gemacht. Doch, die Theresa wurde mal angepinkelt von der Rosa. Und da war genau das. Da hatte ich sie, die Rosa, abends nicht aufs Klo gesetzt nochmal.
Oh, du warst schuld.
Ich war schuld. Ja, genau.
Dann musst du das Bett sauber machen. Ei, ei, ei.
Und den
Hass abkriegen.
wir haben noch kein Kind, was nachts auch ohne Windel schläft, deswegen.
Ach so, okay.
Ist das Ach so, Option? Hast du das?
Also überschwappende Windeln, ja, leider.
Ja, gut, aber, das kommt vor, ja.
Aber mir ist schon mehrfach passiert, dass ich angebrochen wurde. Das war auch nicht schön.
Oh, das ist ja noch viel ekelhafter.
Dann stehst du da und denkst dir plötzlich, warum ist der Rücken so warm?
Und warum riecht das so sauer?
Ja, genau. Und dann, bitte jetzt nicht prächtig fallen. Okay, setz aufs Klo. Legst du wieder auf den Wickeltisch und in dem Moment knallt's los und du hast es auch noch ich sag euch, das war eine Nacht. Das war eine Nacht. Also,
ich bin da echt froh, dass das Brechen bei uns überhaupt nicht so Thema ist. Also der Lucius hat immer, wenn er Fieber hatte und dann das Fieber wieder runterging, dann hat er immer gebrochen. Aber das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft er das gemacht hat in seinem ganzen Leben. Und die Rosa hat auch so gut. Die Rosa, da hatte ich neulich, da war irgendwas, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und da habe ich irgendwie über Kotzen oder über Brechen oder irgendwas habe ich, das war vielleicht in einem Buch oder so. Und da hat sie gesagt, was ist denn Erbrechen? Da musste ich jedes erklären, was es ist, weil ich es gar nicht kannte.
Wir hatten diesen Sommer im Urlaub so einen Fall, es war, glaube ich, psychisch, weil Pandemiekind zu Hause nichts mehr erlebt und dann im Urlaub plötzlich zu viele Eindrücke und dann wurden die nachts verarbeitet und dann äußerte sich das in Erbrechen. Und das waren Episoden, wo sie dann wirklich so aus dem Bett aufsteht, Mama, ich glaube, ich muss, und dann wirklich so im Strahl durch die Ferienwohnung. So. Du stehst da und es landet auf irgendwelchen Teppichen und irgendwelchen Läufern und keine Ahnung. Und du denkst dir, ich habe überhaupt kein Putzmittel, was mache ich denn jetzt? Alles so an die Tür und suppt das die Tür runter. Und du denkst, kann dieses Kind nicht mal irgendwas sich vor den Mund halten, aber während du das denkst, kotzt es schon wieder in eine neue Richtung bei meiner Frau, die ihr die Hand vor den Mund hält, durch die Finger kommt es dann so zwischen den Fingern immer noch im Strahl raus und fliegt bis an die Wand. Und du denkst, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Das ist wie so ein Zeitlupen-Moment, spielt sich das dann vor deinem Auge ab und du denkst dir, Hilfe. Und das Kind natürlich komplett in Aufruhr am Schreien danach, weil sie das halt auch nicht kennt von sich und total durch den Wind ist. Und dann wird der Kleine wach und dann, also so wie du gerade sagtest, das war eine Nacht. musste ich gerade an diese Nächte, weil es waren auch mehrere dann.
Die armen Hörer, die jetzt gerade irgendwie morgens mit einem Kater aufgewacht sind, irgendwie sich irgendwie einen halben Kaffee reingezwungen haben und ein Stück Brot essen, auf dem Weg zur Arbeit sind und sich jetzt die Geschichten anhören müssen.
Oder gerade so beim Frühstück sitzen und sich was wirklich Leckeres gemacht haben, so mit Erdbeeren und allem möglichen.
Schönes
das eigentlich gerade genießen wollen und dann so den Kopfhörer aus dem Ohr so, oh, könnt ihr mal aufhören, ich will essen.
Aber Bob, bei der Geschichte, die du gerade erzählst, muss ich an eine andere Geschichte denken, die eine Bekannte von mir mal erzählt hat. Und zwar hatte die schon vor langer Zeit, mittlerweile ist sie verheiratet, aber damals hatte sie einen One-Night-Stand. Und
der hat sie angekotzt. Jetzt wird's gut.
Und der Typ springt plötzlich im Liebesspiel auf und will zum Klo rennen, schafft's aber nicht mal mehr aus dem Zimmer raus und kotzt voll an die Wand.
Oh Gott. Ist das ekelhaft.
Ja, eigentlich. Es wurde, glaube ich, dann auch nicht mehr wahnsinnig romantisch. Aber das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei.
Frage ist, ob es danach noch weiter sexuell wurde, oder?
Ja, genau, das meine ich.
Achso. Ja. Wahrscheinlich auch nicht mehr, nee, wirklich mehr nicht. Auch von beiden Seiten. Ich glaube, wenn du jetzt dich in seine Situation rein, würdest du danach auch nicht aus dem Bad zurückkommen und sagen, wollen wir weitermachen?
Ich glaube, ich würde dann auch sagen.
Ich glaube, ich würde dann auch sagen, ich glaube, ich gehe dann jetzt mal. Ich helfe vielleicht noch ein bisschen dabei die Wand zu. Oder?
Oh Gott, ja.
Ist das peinlich. Wahrscheinlich kommst du erstmal 20 Minuten nicht aus dem Klo raus, einfach um sich selber ein bisschen runterzukommen.
Dass man nachdenken, so, shit, was war denn was, jetzt das?
Was tue ich jetzt, wenn ich wieder durch diese Tür gehe?
Die nächste Assoziation bei dem ist ja diese wunderbare Szene in Trainspotting, ja? Wo er bei seiner Freundin übernachtet und deren Eltern und ins Bett scheißt nachts, weil er irgendwie auch auf Drogen ist. Und morgens kommt die Mutter rein oder so und das Bett ist halt voll geschissen. Auch nicht schön.
Nee, das ist immer wieder bei dieser Szene mit den Kindern, die wo er da in seinem vollgepissten Bett aufwachte. Zurück beim Film.
Ah, ja.
Den müssen wir mal abwickeln.
Ich möchte noch eine kurze technische Anmerkung, die mir vorhin irgendwie durchgegangen ist. Bei dem Abendessen am Anfang, wo die da sitzen und den 40. Geburtstag feiern und so, hattet ihr eine Orientierung, wer neben wem sitzt und wie das in dem Raum steht. Ich fand, die sind dauernd über diese Spielachsen gesprungen, sodass ich das Gefühl hatte, dass der Tisch sich die ganze Zeit dreht. So, weil sonst machst du ja in so einer Unterhaltung, dass du immer von einer Seite guckst, zumindestens. Und die sind aber die ganze Zeit quasi rumherum gesprungen und haben, weiß ich nicht, jeden von rechts gefilmt oder sowas und dann wieder ein Close-up und dann wieder das und ich fand das so verwirrend, dass man ständig hinter jemand anders stand und damit ist die Kamera ja auch einfach immer im Kreis gelaufen. Das fand ich technisch so schlecht gemacht. Also das ist halt sowas, was du irgendwie wahrscheinlich zweites Semester Filmschule lernst.
Das ist wahrscheinlich genau deshalb Winterberg sich denkt, Regeln sind dafür da, gebrochen zu werden.
Ja, aber wenn mir schwindlig davon wird, dann ist das halt einfach nicht cool.
Ich weiß nicht, ob ich diese Szene meinte, aber bei mir steht hier das Wort Achsensprung tatsächlich. Aber ich habe es vorher nicht genannt, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, an welche Szene. Aber kann sein, dass ich diese Szene meinte, ja.
In der Szene habe ich die ganze Zeit die Namen von den Produkten, die der Barkeeper, der Kellner empfohlen hat, gegoogelt. dieser Wodka, den er da empfiehlt, der kostet so ungefähr, weiß nicht, 25, 30 Euro die Flasche. Aber so, die Weine, die Weine, die er danach bringt, also ein paar Mal habe ich nicht verstanden, wer da gerade spricht. Das war auch wieder so ein Thema mit der Synchro, weil du hast dann teilweise den Kellner nicht gesehen, aber er hat geredet. Und die Stimme war aber genauso belanglos und gelangweilt gesprochen, wie eine von den vier Leuten, die du zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so wahnsinnig gut kennst. Und die redeten dann auch über den Alkohol und dann wurde was empfohlen und der eine hat's.
Ich glaube Imperia-Wodka, oder?
Was? Ja, Imperia-Wodka war's und das Weingut weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit Jerome sowieso. Jerome Schott, weiß ich nicht mehr. Die Weine habe ich gegoogelt, da kostet irgendwie die Flasche irgendwas, keine Ahnung, sowas 30 Euro aufwärts, also das war schon teures Zeug. was sie sich da haben angedeihen lassen. Und wenn sie das machen, noch bevor sie dieses Experiment machen, dann sind sie doch offensichtlich Genießer, die irgendwie in der Lage sind, mal einen Wodka zu schätzen, offensichtlich mal einen teuren Wein sich zu bestellen, teuer essen zu gehen. Und dann im hinteren Verlauf des Films ist es plötzlich alles Neuland. What?
Ja.
Ja. Ja, also diese Überraschung beim Cezrak, das war echt nichts.
Ärgerlich. Ja.
Aber schön, dass sie den Drink trotzdem gemacht haben. Also das fand ich schon irgendwie gut.
Ja, mich hat's eher geärgert.
Da müssen wir jetzt Punkte dranhängen.
Mhm.
Also einen Oscar hätte er nicht gekriegt von mir.
Der Stefan hat ja bei Letterboxd schon geschrieben, wie viele Punkte er gibt.
Echt?
Ich versuche ja immer die Letterboxd immer erst, nachdem wir hier veröffentlicht haben, die Filme zu bewerten, damit hier niemand gespoilert wird.
Ach so. Ja, ich hab mir eine Erinnerung für Dienstag, weil ich in Letterboxd ja sowieso sonst nicht pflegen würde, für Dienstagabend gemacht, weil wir dienstagsabends ja normalerweise aufnehmen und dann mache ich das irgendwie 3 Minuten, bevor die Sendung losgeht und dann hoffe ich einfach, dass du das nicht merkst.
Ich habe das gemerkt.
Ja, weil es halt irgendwie, ich habe es am Montag schon gemacht, glaube ich.
Ja, genau. 6,5 hast du, glaube ich, gegeben.
Ja.
Also umgerechnet.
Kann sein.
Oder?
3 Sterne?
Ja, oder?
Sowas,
oder 3,5 Sterne? Ich glaube 3,5
ja.
Sterne.
Ah, genau. Ja, ich schwanke zwischen 6,5 und 7. Ja. Weil er mich, dann fange ich doch direkt an. Mich hat er nämlich nicht so geärgert wie euch. Mich hat er sehr nachdenklich gestimmt, ob des Themas Midlife Crisis, Alkohol. Ich hatte auch nach dem Film oder während des Films, mir geht's oft so, dass ich, wenn ich Filme schaue, wo Alkohol getrunken wird, auch manchmal ungesund, dass ich trotzdem so das Gefühl habe, so, boah, jetzt hast du voll Bock, dir auch einen Drink zu machen. Und hier hatte ich es die ganze Zeit nicht, also schon von Anfang an, weil halt klar war so, Leute, das ist einfach eine schlechte Idee. Da hatte ich schon gar keine Lust, irgendwie was zu trinken und habe mir deswegen natürlich auch keinen Drink gemacht. Und ich hätte auch Droge der Wahl, hätte ich den Film irgendwie jetzt gestern erst gesehen, hätte ich heute, glaube ich, auch ausgesetzt und Wasser getrunken. Aber jetzt ist schon wieder irgendwie gefühlt eine Woche her und dann dachte ich, kann ich mal wieder einen Drink machen. Und ja, deswegen, also ich gebe 7 Punkte. Irgendwie, er hat was mit mir gemacht und ich fand, es gab mehr schöne Sachen, angenehme Sachen, Sachen, die ich gern gesehen habe. Also die Musikauswahl, ich habe jetzt die letzten Tage diese The Meters heißt die Band, glaube ich, die diese Funk-Sachen gemacht haben. Habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Ja. Und fand ich alles sehr gut. Und das Tanzen am Schluss. Also auch wenn es unpassend war, einfach nur aus Tänzersicht. Fand ich geil.
Mhm.
Ja.
Ich habe tatsächlich Alkohol getrunken. Oh. Im Film. Ja, ich hatte nämlich bei uns durchs Forum ging ja irgendwie so eine Gelegenheit, die ich dann auch ergriffen habe. Und wo ich ein Grand Marnier, einen etwas höherpreisigen Grand Marnier mir gekauft habe. Diesen Alexandre, keine Ahnung wie viel. Der normalerweise, ich weiß nicht, 50 Euro kostet oder so. Nee, ganz so teuer ist er nicht. Keine Ahnung, aber der hier halt für sehr schmales Geld, irgendwie 20 Euro oder so, dann zu bekommen war.
Dieses Vino-Dings oder was?
Ja, genau. Und das musste ich probieren. Den musste ich probieren an einem Abend, weil
naja, also kam da. Probieren ist ja was anderes als trinken.
Genau. Nee, ich habe nicht ernsthaft getrunken. Ich habe ja auch Corona, also. Nee, und hab da das so ein bisschen genossen am Anfang des Films und dann ging das aber los, wie du eben sagtest, mit dieser dummen Idee. Und da habe ich mir so, ach, ich gieß mir jetzt nicht nach. Also das da gehe ich jetzt nicht mit. Stimmt, also er hat sofort keine Lust mehr auf Alkohol gemacht, da hast du recht, ja.
Ja.
Ja, zur Bewertung. Also ich habe mich von Anfang an geärgert. Ich fand die Prämisse unsinnig. Ich fand die Figuren ärgerlich, unsympathisch, unglaubhaft. Ich fand das, was der Alkohol mit ihnen gemacht hat, nicht glaubhaft in der Form. Ich fand das so unausgegoren und kindisch. Also mich hat das hart geärgert und ich weiß nicht, was so toll sein soll an diesem Film. Auch wenn ich natürlich sehe, dass der technisch zum Teil gut ist, aber Mich hat er nicht gekriegt. Ich gebe da 2 Punkte.
Okay, dann ich lieg dazwischen. Mir ging es wie Stefan, so die Tatsache, dass man relativ schnell merkt, dass die nicht aus Genuss trinken, hat mich auch so abgeturnt. Also wir trinken ja neben den Rausch in Kauf und manchmal ist er vielleicht auch Teil des Ziels, aber eigentlich trinken wir ja, weil wir den Alkohol genießen und weil wir die mit den Geschmäckern spielen und so weiter. Und das war so nicht, das war so explizit nicht die Thema dieses Films, sondern es war genau das absolute Gegenteil. Und das hat mich so auch abgeturnt, aber ich kann eben auch nicht verhehlen, dass es dadurch was mit mir gemacht hat. Ich hatte diese Gedanken, was ich vorhin so gesagt habe, vielleicht hat Alkohol in einer geringen Dosis vielleicht wirklich so eine Wirkung oder eine ähnliche oder aber was wie lange geht das gut und so weiter. Ich habe da so drüber nachgegrübelt, aber der Film hat dann diese Prämisse mit dem 0,5 Promille ja so schnell aus dem Fenster geworfen und ist dann da weiter eskaliert und dann diese Synchronsprecher und so weiter, dann haben wir alles gesagt. Im Endeffekt, ich bin sehr gemischt daraus gegangen und deshalb lande ich jetzt am Ende auch bei vielleicht 5 oder 5,5 Punkten, sagen wir mal. Sehr, sehr zwiegespalten und im Endeffekt, weiß nicht, wenn ich Dänisch verstehen würde und ihn auf Dänisch hätte gucken können, vielleicht hätte er 1,5 Punkte mehr bekommen. Mag ich nicht ausschließen, weiß ich aber nicht. So hat es nicht richtig funktioniert.
Okay.
Ich habe gerade nochmal geguckt, der Cromagnier Louis Alexandre kostet 40 Euro normalerweise.
Okay.
Weil ich da eben Unsinn geredet habe. Und er ist fantastisch,
ja?
Um das noch nachzudenken.
Was ist das? Unfassbar gut. Cromagnier, also Orangenlikör auf Basis? Das
ist ein Orangen auf hier. Na?
Cognac?
Genau, Cognac, genau. Mit bisschen besserem Cognac noch als bei dem Cromagnier Rouge. Ist im Endeffekt ein aufgebohrter Cromagnier Rouge. Aber ich habe ihn gegen Cromagnier Rouge getrunken, der ist schon also krass besser. Es macht richtig Spaß.
Okay.
Trotzdem für ein Likör 40 Euro zu zahlen, würde ich normalerweise nicht machen. Also das ist.
Nö, 20 geht dann.
Genau, für 20 ist das ein sehr, sehr guter Deal.
Ja, das führt uns doch schon quasi direkt zur Droge der Wahl.
Oha, ja.
Ich gehe jetzt Eis holen, der Christoph Pipi machen und der Bob moderiert die Lücke zu oder so ähnlich. Wie war das?
Ich bin so gespannt, mir das später anzuhören.
Oder wir machen eine Pause und schneid's raus.
Ja, ich versuch's mal. Also ich fange einfach mal an. Meine Droge der Wahl ist natürlich, wie könnte es anders sein, irgendwas, was man genießen kann, weil der Film hat es ja nicht gemacht, also muss ich es jetzt tun. Und demzufolge genießen das Go-To-Element, wenn man was genießen will, ist ja bei uns im Podcast immer irgendeine Negroni-Variante oder in diesem Fall bei mir ganz klassisch ein Boulevardier. Deshalb habe ich hier ein Glas mit einem riesigen Eiswürfel. Einem einzigen, sehr großen, schönen Eiswürfel. Und da kommt dann jetzt so, dass ich habe wieder keinen Jigger. Verdammt. Ich vergesse jedes Mal die Jigger. Egal, dann kommt jetzt so freie Schnauze. Ungefähr gleiche Teile von den üblichen Sachen. Campari, Wermut, und ein bisschen Bourbon.
Und wie, du trinkst nach dem Film ein Boulevardier?
Ja, warum denn nicht?
Warum trinkst du kein Sazerac?
Ja, das, weil ich nicht die Dashkappe abmachen will. Und dann wäre es ja nicht authentisch. Du hast recht, aber ich müsste dann so viele Flaschen hierher schleppen und müsste irgendwie Absinth weggießen und das kann ich hier im Arbeitszimmer alles nicht.
Ich bin zurück.
Er ist zurück.
Ja, was trinkst du, Christoph?
Ich trinke Pfefferminztee aus Minze aus dem eigenen Garten. Ja, ich. Wie bitte?
Du bist krank, es sei dir verziehen.
Ja, ich habe, kommen wir nachher noch drauf. Ich glaube, ich habe es letzte Woche, ich habe gerade überlegt, ich bin mir gar
nicht sicher. Angeteasert, ja.
Ich glaube, da habe ich es nur angeteasert, gell? Also, ich kann so viel sagen, ich habe Corona.
So eben schon gesagt.
Und genau, habe ich eben schon mal gesagt. Und deswegen trinke ich heute keinen Alkohol. Und also, ich hätte jetzt auch keinen Bock auf Alkohol heute. Es wäre so, ich fühle mich heute nicht danach. Ich habe so einen leichten Druck im Kopf auch. Also. Nee, heute trinke ich Pfefferminztee, aber das Problem ist halt, dass ich vorhin schon den Großteil der Kanne getrunken habe, was den Unmut meiner Frau vorhin auf mich gezogen hat, als sie hereinkam und noch ihr Glas nochmal füllen wollte und da war halt nichts mehr. Und deswegen musste ich das jetzt mal wegtragen. Ja. Habt ihr schon gesagt, was ihr trinkt?
Man hat eben ganz,
Boulevardier ist fertig.
Man hat eben bei mir ganz leise im Hintergrund den Absinth-Sprayer gehört. Ich habe mir sogar ein Rührglas vorhin reingeholt und das volle Programm für einen Sazerac mit 4cl Cognac und 2cl Rye. Oder 4,4? Nee. Wie viel Promille habe ich denn dann? Christoph, hattest du das nicht mal irgendwie ausgerechnet, wo man bei was ungefähr landen könnte?
Ja, das habe ich, aber das ist auch 15 Jahre her und ich weiß es nicht mehr.
Ich hatte da mal eine App dafür.
Genau, ich auch. Eine Zeit lang habe ich mich dafür interessiert, aber dann irgendwann interessiert es dann halt nicht mehr. Also denkt man sich, ja, ich fahre halt nicht bis auf ein Auto und dann ist es auch egal, ob ich jetzt 0,3, 0,5 oder 0,8 Promille habe.
Diese Apps waren auch nie so richtig wirklich gut. Es gibt dann immer so Apps, die irgendwie davon ausgehen, dass du so ein Getränk auf einen Schlag trinkst. Also 0,5er Bier jetzt getrunken, so wie jetzt im Sinne von jetzt. Oder gibt es dann Zeitraum, über den ich das zu mir nehme? Das kann ja durchaus schneller und langsamer gehen. Aber ich hatte dann mal eine App und die ist dann irgendwann nicht mehr abgedatet worden. Dann hat sie auf irgendeinem neuen iOS nicht mehr funktioniert. Aber die konnte das. Da konntest du dann sagen, ich habe jetzt folgendes Getränk und ich fange jetzt damit an. Und dann konntest du irgendwann sagen, ich bin jetzt damit fertig. Und hast dir vorher gesagt, ich bin Männchen, Weibchen, irgendwas und wiege so und so viel Kilo und bin so und so alt. Und dann hat die wirklich so Graphen geplottet, wie jetzt normalerweise eine Aufnahme von Alkohol, da ist natürlich viel Ungenauigkeit drin mit Essen und Nicht-Essen und so weiter. Und da ist dann konntest du dann sehen, wie das dann so hochschießt und dann konntest du halt irgendwann sagen, so jetzt fange ich mit dem nächsten Getränk an und bin ich mit dem nächsten Getränk wieder fertig. Und dann schoss das so hoch, kam wieder runter und immer so weiter. Und die Graphen von der App, wie es leider, wie gesagt, nicht mehr gibt, die waren zumindest, sahen die plausibel aus. Ob die stimmen, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber die machten so den Eindruck, dass mein hemdsärmeliges Medizinverständnis dachte, das könnte so hinkommen.
Also so eine App habe ich früher auch mal benutzt. Und die habe ich, kam tatsächlich einmal zum Einsatz, als ich beim Stefan war und wir getrunken hatten. Wahrscheinlich Football geschaut hatten und getrunken hatten. Und dann hatte ich das Problem, dass ich nachts Allergie bekommen habe. Und zwar richtig krass Allergie. Ich weiß nicht, hatte irgendeine Mitbewohnerin von dir damals eine Katze oder so? Kann das sein, Stefan?
Ist
Stefan überhaupt noch?
Ja, der ist da.
War da?
Ja,
hat die eine Katze oder so?
Nee, die Jenny. Die hatte eine Katze, die mal irgendwann
ein paar Tage bei uns
gewohnt hat.
Das war früher meiner Meinung nach, da war die Jenny noch nicht am Horizont, meine ich.
Oder wir hatten mal einen Hund zur Pflege oder sowas, kann das sein?
Vielleicht sowas. Und ich habe da ja bei euch da immer in dieser Abstellkammer, das ist sehr gemütlich eigentlich, geschlafen, neben deinem Fahrrad. Und da war eben dieses eine Mal, wo, keine Ahnung, irgendwas da war, wo ich hart allergisch war, es war wirklich richtig schlimm. Und ich dann halt irgendwann nachts entschieden habe, es war glaube ich auch Schnee, war auch noch, ich entschieden habe so, okay, ich muss hier weg, ich muss nach Hause fahren. Und dann habe ich eben diese App gehabt, die mir sagen konnte, wie viel Alkohol ich habe. Und da bin ich dann danach, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt noch bis irgendwie 5 Uhr durchhalten, dann ist mein Alkoholspiegel so niedrig, dass ich problemlos fahren kann. Das war echt blöd. Aber, weil ich wollte dich ja auch nicht wecken nachts, mitten in der Nacht, du hattest ja auch was getrunken. Und war halt spät in der Nacht halt. Und da habe ich mich dann irgendwann nachts, ich weiß nicht, um 4 oder so, habe ich mich weggeschlichen und bin nach Hause gefahren. Sehr langsam, weil halt auch Schneegestöber und so. Aber das war eine furchtbare Nacht, so weiß ich noch. Aber ich war nicht betrunken, also ich bin ja nicht bis auf ein Auto gefahren, aber ich wollte halt nicht irgendwie über den verbotenen Grenzen sein, logischerweise.
Eigentlich ganz praktisch, ich weiß nicht, ob das noch Vorschrift ist. In Frankreich muss man so Blutalkohol, so Atemalkohol-Tester, so One-Way, One-Shot-Dinger, so
stimmt, ja.
Im Auto verpflichtend dabei haben. Ich weiß, dass ich.
So wie die das ja im Endeffekt auch benutzt haben, ne? In dem Film.
Die haben irgendwie so Geräte gehabt, die sie öfter verwenden können, offensichtlich.
Die haben ja wirklich so richtiges Anpassung, so ich trinke und dann puste ich nochmal und dann trinke ich und dann puste ich nochmal und ich meine, so schnell geht das natürlich nicht, aber so war es zusammengeschnitten.
Ja, genau, das war auch sowas.
Um den Pegel präzise einstellen zu können, ja. Was für ein
ja. Also ich habe jetzt mal hier irgendwie im Internet ein bisschen geguckt und mit meinen 6CL, die ich mir jetzt vermutlich reinzimmern werde und wenn es nicht mehr ist, dann habe ich halt 0,3.
Ja, deshalb, also für 0,5 den ganzen Tag überhalten, da, also musst du, glaube ich, schon
trinken.
Ja, musst ja. Schon ganz schön trinken. Also das und, ist klar, ja. Du schießt schnell über 0,5 hinaus auf einer Party oder so, das geht flott. Aber über 8, 9, 10, 12 Stunden, also so einen ganzen Arbeitstag durch mit morgens hin und abends zurück und keine Ahnung was, haben die ja gemacht. Da muss schon einiges, also so eine Party ist kürzer meistens, oder?
Ja.
Ja.
Also mittlerweile in unserem Alter sowieso. Aber nee, aber auch wenn ich mir die eine oder andere Sendung von uns dann im Schnitt zum Ende hin nochmal anhöre, wo wir vielleicht, ja, dann lass es halt irgendwie 10 cl oder so gewesen sein. Aber selbst dann sind wir immer noch nicht bei den 0,5 oder gerade so dran.
Echt?
Ja.
Krass.
Und
also wie gesagt, ich hatte einmal
wie zerfasert wir dann so schon sind. Also das ist halt, ich finde, weit weg von dem, was man was man als Lockerungsmaßnahme, wie die das bezeichnet haben. Also
ich hatte einmal eine Aufnahme, wo ich gekotzt habe abends.
Ja gut.
Das war nicht 0,5.
Das war dann natürlich drüber, aber sonst.
Das war Aquavit. Auch sehr dänisch.
Ja.
War, glaube ich, sogar dänischer Aquavit.
Warum
oh, dieser Sazerac ist
so geil.
Wenn es auch dänischen Aquavit gibt, verstehe ich nicht. Naja.
Ist halt cooler, ja, Wodka zu trinken und.
Sazerac ist super, super gut, ja. Wenn er gut gemacht ist. Wenn man nicht den ganzen Absinth drin lässt.
Oh Mann. 4CL. Was war's? Peugeot reinkippt. Das. Genau. In dem Augenblick, wo dieses Bild und immer 1, 2, 3, 4, da habe ich gedacht, so, was tust du da? Meine Notiz hier in meinem Google Doc sagt, was haben die mit dem Sazerac gemacht? Hätte man ja mal einen Barkeeper fragen können, steht hier.
Ja, schade.
Naja, gut, egal. Was steht denn auf unserer Themenliste eigentlich nach der Droge der Wahl? Vielleicht sollten wir dieses Thema wirklich mal abschließen.
Keine Ahnung.
Oxygen. Ah, ja. Der Christoph hat Oxygen, ja, Oxygen. Französische Serie, richtig? Nicht Film, gell?
Ein Film, ja.
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 Hattest du den letzte Woche angeteased oder nur mir hinter der Sendung?
Keine Ahnung, ich glaube nur dir. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist ein aktueller Film, Netflix-Film, französisch. Der tatsächlich, wenn man ein bisschen Französisch spricht, sehr schön zu verstehen ist, weil sehr deutlich, es handelt von einer Frau, die in einer so einer Kryo-Kapsel aufwacht und sich nicht mehr erinnern kann, wie sie dahin gekommen ist und auch nicht so genau, wer sie ist und so, oder sie weiß eigentlich nichts. Also klassisches Setting. Und sie redet immer sehr deutlich mit dem Überwachungssystem, also mit dem Computer im Endeffekt. Und dadurch, dass sie halt in dieser Kapsel ist, ist halt auch eine super Akustik und so. Also sehr gut für Leute, die so ein bisschen, also die Französisch gelernt haben, aber eben für die es wichtig ist, dass es gut klingt. Sehr gut. Es ist zum Inhalt, ist ziemlich klaustrophobisch natürlich, weil die halt in dieser Kapsel ist fast ausschließlich diese Innenansicht, wo ich mir am Anfang dachte, so, boah, wird das nicht öde? Nö, ist ziemlich cool. Es sind dann so ein paar Twists drin, die auch echt cool sind. Es ist ziemlich schlüssig. Was mir nicht ganz klar war diese Sache mit dem Oxygen. Das wird gleich am Anfang eingeführt, da wird dann immer gesagt, wie viel Prozent Sauerstoff noch da sind. Für mich klang das am Anfang so, dass es da um den Sauerstoffgehalt geht, also in der Luft. Und oder ich dachte erst in ihrem Blut, ja, dass sie so einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut hat, weil sie auch so japsig zum Teil wirkte. Aber das handelte sich im Endeffekt nur um die Reserve, die Sauerstoffreserve, die noch da war. Also die in ihrer Kapsel halt, für ihre Kapsel noch da war. Also im Endeffekt war es ein Countdown.
Und wohin fliegt sie? Oder habe ich das?
Das ist ein oder dass ist du das? Sagst, dass sie irgendwo hinfliegt, ist ein Spoiler.
Keine Ahnung, sie ist in dieser Kapsel drin. Also, okay, ja, gut.
Genau. Sie weiß nicht, wo diese Kapsel ist.
Achso, sie weiß gar nicht, sie weiß überhaupt nicht, wie sie eingestiegen ist.
Sie weiß überhaupt nicht. Sie denkt dann, dass sie unter der Erde wäre, weil sie zu niemandem Kontakt bekommt. Sie weiß eigentlich nichts. Also wir begleiten sie dann bei so einer Suche. Also sie kann so eine Art von Google-Suche, also nicht Google, aber so eine Art von Datensuche kann sie machen. Sie kann auch Leute anrufen zum Teil, die sich dann auch komisch verhalten zum Teil. Sie weiß nicht, ob sie, sie weiß auch nicht, wer sie ist und wie sie aussieht, aber sie weiß eben über diese Google-Suche findet sie dann heraus, dass sie eben wer sie ist und was ihr Beruf war und vielleicht auch warum sie da ist und so. Also es ist so ein cooles so ein Rätsel, dem man da so beiwohnt. Das macht schon Spaß. Also ich fand's einen netten kleinen Science-Fiction-Film kammerspielichen mit coolen Twists. Also
ich hab, du hast ihn ja in unserer WhatsApp-Gruppe angeteasert, dass du den schaust, und dann habe ich kurz IMDb geguckt und da stehen irgendwie so Warnings drin, Spritzenphobiker, ganz schlimm.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht nicht.
Lassen wir mal.
Wie würdest du das einordnen?
Ich bin ja auch Spritzenphobiker.
Für Spritzen steht was drin, aber wenn irgendwie kleine Kinder zugerichtet werden, steht nichts drin, gell?
Das ist lustig.
Ey, das ist doch absurd.
Ja, da hast du recht. Also ich muss sagen, ich bin Spritzenphobiker und ich fand es nicht so schlimm. Ja, das ist, stell dir vor, du bist in so einer Kryo-Kapsel, in so einer beengten, und das System versucht dir mit einem Roboterarm Beruhigungsmittel reinzujagen oder zum Teil auch Einschläferungsmittel reinzujagen und sowas. Und du versuchst halt, dich dagegen zu wehren. Aber das ist ja nicht das, wovon...
Das klingt nach einem großen Spaß.
ist groß. Aber das ist ja nicht das, wovon Spritzenphobiker Angst hat, sondern der hat vor der Penetration der Nadel hat er Angst oder hat halt eine Phobie. Ja, die Phobie ist ja keine rationale Angst, dass du eben Angst hast, dass dich jemand stechen könnte, sondern das ist ja eher sowas wie ein Ekel. Sie hat... Als sie aufwacht, hat sie einen Haufen Infusionen überall, die sie sich zum Teil rauszieht, zum Teil auch wieder reinsteckt dann. Das ist ekelhaft. Als sie merkt, so, es ist vielleicht doch nicht so schlecht, die Versorgung zu haben, sticht sie sich selbst wieder die Kanüle zwischen die Zehen und so. Das ist schon recht ekelhaft, aber also ich konnte es ertragen, und wenn ich es ertragen kann, dann scheint es für einen Spritzenphobiker nicht so. Aber ja, ist schon
ist auch so ein Trope in ganz vielen Filmen, dass Leute immer im Krankenhaus aufwachen, vor allen Dingen in so Actionfilmen.
Alles rausreißen.
Und und dann beschließen, sie müssen jetzt gehen, oder entweder gegen den Willen der Ärzte oder der Pfleger oder so, oder manchmal auch einfach ist da niemand und die gehen einfach so. Und die fassen immer einfach diese ganzen Kabel und Schläuche und alles, was da so an ihnen dranhängt, so in einem Bündel an und reißen einfach so daran. Oder manchmal laufen sie auch los und bleiben dann noch so mit einem Arm so hängen, weil sie dann so merken, oh, ich bin da angekabelt. Und dann fetzen sie da kurz so irgendwie so dran rum. Und dann gehen sie weiter. Der Actionheld, der guckt nicht nach Explosionen hinter ihm, sondern er guckt auch nicht, was da so an seinen Venen und Adern drin hängt. Ja. Und dass diese Szene jedes Mal, wenn dieses Trope noch so beiläufig, ohne jetzt besonders draufzuhalten, inszeniert ist, jedes Mal schießt es mir durch den Kopf, dass ich mir denke, dass allein dieses Hängenbleiben,
ja, mir ist
das ist doch so mit Sicherheit, wenn man das in Wirklichkeit machen würde, ist das doch einfach unfassbar. Oh Gott, ich will es nicht hören.
Nein, ganz anders. Ich habe eine Phimosen-Operation gehabt als Kind. also Vorhautverengung. Und hatte dann, als ich im Aufwachbereich war, hatte ich eben so im Halbschlaf, noch im Dämmerschlaf, das Gefühl,
eine
ich muss aufs Klo.
Eine Kanüle im Penis, was?
Nein. Also. Nee, ich muss aufs Klo. Ich habe halt gemerkt, so, da ist irgendwas, ja, da unten, da, das ist nicht so wie normalerweise entspannt, wenn ich nicht aufs Klo muss, sondern das ist irgendwie ungut. Ich sollte schnell aufs Klo gehen und habe halt versucht aufzustehen und meine Mutter hat damals mit einem Pfleger zusammen versucht, mich in diesem Bett zu halten mit Gewalt und ich muss halt wie ein Zombie versucht haben, da aufzuspringen und habe halt da in diesem Kampf mir alles rausgerissen, was eben an...
Damals hast du dir den Penis abgerissen, deshalb, jetzt verstehe ich das alles.
Genau. ja, und bin dann eben, das war total gut, bin aufgewacht dann und hatte keinerlei Kanülen in mir, weil ich alles schon rausgerissen hatte. Also... Ja, nee, ich muss sagen, eine Szene war tatsächlich, was das angeht, ein bisschen ekelhaft. Sie sticht sich eine... in den Bauchnabel so eine dicke Sonde rein, die irgendwie so Bauchnabelversorgung simuliert, gell? Da habe ich schon so, als ich das rein so steckst, so, hab ich, oh, das ist schon hart ekelhaft. Also, ja, aber nee, also das im Endeffekt, das ist nicht die Schlüsselszene. Also das ist ein cooler kleiner Science-Fiction-Film, ist durchaus empfehlenswert. Wenn auch klaustrophobisch.
Okay.
Also ich finde für Leute mit ist das Klaustrophobie? Oder verwechsel ich das? Ja, nee, das ist, wenn man Angst hat vor engen Räumen, gell?
Ja, ist es.
Also für jemanden, der da getriggert wird, für so jemanden ist es viel schlimmer als für einen Spritzenphobiker.
Ich bin eigentlich nicht klaustrophobisch, aber diese ganzen Filme, so Wacht unter der Erde im Sarg auf, gab es da auch mal neulich irgendwann. Das das hier geht ja genau in dieselbe Richtung.
Ja.
Die gucke ich mir trotzdem immer nicht an. Ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich kann ganz problemlos Fahrstuhl fahren. Ich habe auch keine Angst da, wenn ich mal stecken bleiben sollte oder so. Ist mir noch nie passiert, aber schockt mich jetzt nicht der Gedanke. Aber diese Filme, wenn so der wacht im Sarg auf oder wacht in Kryokapsel auf und kommt nicht raus und dann lese ich da so in der Zusammenfassung, kommt den ganzen Film über da mehr oder weniger nicht raus, dann ist meistens so, ich glaube nicht, dass ich das sehen möchte.
Du bist wohl nie mit mir in der Geologie-Fahrstuhl gefahren, was?
Bin ich tatsächlich nie. Aber ich bin schon mit sehr schäbigen Fahrstühlen gefahren. Also das schon.
Wir hatten in unserem alten Institut in der Geologie hatten wir einen Fahrstuhl, der war extrem schäbig. Der war auch sehr klein, also der war also deutlich unter einem Quadratmeter. Wahrscheinlich eher so 60 mal 60 Zentimeter, also wirklich winzig klein, mit so einer Klapptür vorne, also man kann das gar nicht richtig beschreiben. Und bei dem war das so, wenn man mit dem in der Fahrt war und gesprungen ist, richtig ordentlich gesprungen, dann hielt der an. Dann stockte der. Also du konntest den dazu bringen, dass der angehalten ist. Was natürlich Erstsemester erschreckt hat, wenn du mit denen im Fahrstuhl standst und dann eben, während du eben hochgefahren bist, den dritten Stock einmal gesprungen bist und der Fahrstuhl hängt. Panik.
Und wie läuft der dann wieder an? Oder wartet man kurz?
Einfach wieder auf den Knopf drücken. Und irgendwie wieder bei der Stock drücken und dann fährt's wieder. Es war total einfach. Es war nie so, dass wir dann eben hingen. Beim ersten Mal habe ich auch gedacht, scheiße, jetzt hängen wir. Nö, dann drückst du auf den Knopf und dann fährt er weiter.
Aber in einem 60 mal 60 Zentimeter Fahrstuhl überhaupt mit anderen Leuten drin zu sein, ist ja auch schon sportlich.
Das war total klaustrophobisch, das Ding.
Ja, das, also manchmal hat man so Situationen, da denkt man dann zumindest mal drüber nach, aber das versetzt mich dann zumindest nicht in Panik. Wenn man irgendwie so in so einem Fahrstuhl, egal wie groß, ist mit einer Anzahl Menschen, jetzt in Corona-Zeiten passiert das nicht so häufig.
So aber wie der Paternoster im Dings, die war doch auch nicht viel größer, oder?
Die waren recht breit, glaube ich. Da konntest du recht komfortabel zu zweit nebeneinander stehen.
Zu zweit ging, ja stimmt, ich glaube, der in der Geologie war noch eher ein bisschen kleiner.
Oder also ich verwechsel den mit dem Paternoster im Flemings, das kann sein. Das habe ich jetzt nicht mehr präzise vor Augen.
Es ist schon so lange her, dass wir da waren.
Wir müssen mal wieder hingehen, machen wir wieder eine Aufnahme da im Park.
In dem alten Studentenwohnheim, wo ich mal für eine Zeit lang gehaust habe mit meiner heutigen Frau, da gab es auch einen Fahrstuhl, der...
Damals, als ihr noch gehaust habt zusammen.
Hä, du hast in welchem Studentenwohnheim hast du gewohnt? War ich da nie?
Oben in Eckenheim, nee, da warst du nie. Nee, ich habe da nicht gewohnt.
Sie hat da gewohnt.
Meine Freundin hat da gewohnt und wie das so ist, man ist frisch verliebt und dann wohnt man eigentlich mit da, weil man geht nicht mehr nach Hause. Also habe ich für ein paar Monate faktisch da mit gewohnt.
Auch wenn meine postalische Adresse und mein eigenes Bett und mein eigenes Zimmer immer noch daheim waren.
Du hast die Wäsche noch woanders gemacht.
Ich habe die Wäsche woanders gewaschen, aber ich habe faktisch damit gewohnt.
Oder machen lassen.
Von morgens bis abends rum. Und da war der Fahrstuhl auch, also ich habe irgendwie im 6. Stock gewohnt und der Fahrstuhl war halt auch so, ja, Studentenwohnheim halt. Viele Leute, die da drin irgendwie Quatsch machen und rumspringen und irgendwas. Und der war dann so, dass der, wenn der in so einen Panikmodus verfallen ist, dieser Fahrstuhl, was halt immer zu den Partys passiert ist, weil dann halt viele betrunkene Leute mit diesem Fahrstuhl alles ja, mögliche genau. gemacht haben. Und dann hat er sich immer in den Keller abgesenkt und hat dich dann im Keller wieder rausgelassen. Der ist dann in so einen Notmodus gegangen irgendwie und fuhr dann in den Keller runter, aber in Zeitlupe mehr oder weniger. Und dann ging im Keller die Tür auf und da wurdest du dann wieder rausgelassen. Und dann konnte er wieder also dann hat er irgendwie eine Weile gebraucht und dann ging er irgendwann wieder. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert hat, ob da jedes Mal der Hausmeister kommen musste. Das haben wir dann nicht mehr verfolgt. Wir sind dann da meistens raus und Treppe hoch und fertig. Aber es war halt nervig, weil wir wohnten halt im 6. Stock und wenn dann der Fahrstuhl mal wieder seine Macke hatte, dann hast du halt viel Treppenhaus vor dir gehabt.
Vor allen Dingen zusätzlich noch den Keller geschenkt bekommen. Ja, du bist im 5. Stock, drauf. Der hat einen Error, er fährt ganz runter in den Keller, lässt sich raus. So. Oh Mann, wir waren kurz vorm Ziel.
Es war halt immer die Frage, also wir kannten halt viele Leute aus dem 1. Stock und die Frage war halt immer, ist die Party im 6. oder ist die Party im 1.? Wenn die Party in den anderen Etagen war, dann waren es halt Leute, die wir nicht kannten, da haben wir dann halt wenig mitgefeiert und hat es uns nicht betroffen. Aber wenn es eine Party im 1. war, okay, musst du 2 Stockwerke hoch, das geht, dann bist du wieder da. Wenn es eine Party im 6. war, bisschen blöd. Aber das Ding hatte auch dieses Wohnheim hatte einen expliziten Partyraum ganz oben. Und ich weiß nicht, was das für eine Etage war, sowas wie 10 oder so, 11, 12, keine Ahnung. Der war halt auf dem Dach, der Partyraum, also auf dem Dachgeschoss und da konntest du dann auch rausgehen und warst dann auf einer Dachterrasse mit Blick auf die Skyline. Alles sehr, sehr geil eigentlich. Das war dann blöd, wenn du da wieder hoch musstest, um zur Party zurückzukommen. Aber gut, ging auch irgendwie. Man war ja jung.
Ja. Aber Christoph, das wäre doch dieser Aufzug bei euch in der Geologie, das wäre doch der ideale Date-Raum, wenn man da mal kurz gemeinsam verschwinden muss, oder?
Ja, aber Leute draußen konnten ihn ja auch jederzeit wieder anfordern.
Ach so. Ja gut, da muss es halt so aktiv sein, dass es mal als Hüpfen zählt.
Der war ja nur scheinbar hängen geblieben. Das war ja...
Ach so.
Eigentlich war der immer im Betrieb. Ja, ja.
Ah ja, nee, das ist ja ein Blöd dann.
Das hat quasi nur so einen Selbstschutz. Ich bleib jetzt mal stehen, bis das Gewackel aufhört und dann mache ich weiter, nach dem Motto.
Ja. Ja, und wenn dann der Professor die Tür aufmacht, wenn dir die Hose an den Knöchel hängt...
Diese Klapptür-Fahrstühle, selbst wenn diese Klapptür zu ist und du fährst an irgendeiner Etage vorbei, kannst du ja immer durchgucken.
Ja, ja.
Im alten physikalischen Verein in Frankfurt, was ist das? Robert-Meyer-Straße? Nee, wie heißt denn die andere? Egal, gegenüber von dem Turm, den sie gesprengt haben.
Doch, das ist Robert-Meyer.
Boah, da hatte ich mal oben unterm Dach.
Doch.
Ja, ein Physik.
Seminar.
Da hatte ich Physikpraktikum.
Und da hatte ich, genau, da musste ich auf Krücken ohne Aufzug ganz hoch, weil der irgendwie nur für Behinderte war. Da dachte ich mir so, ja, ihr Penner, gib mir mal einen Schlüssel.
Du warst doch in dem Fall,
Ich hatte für 4 Wochen, da hatte ich doch diesen Abszess oder was das war im Fuß, wo ich dann irgendwie.
Da hast du auch blaue Haare, war das die Zeit?
Nee, das war.
Egal. Nee. Ja, jedenfalls musstest du ohne Fahrstuhl da hoch.
Das ja, genau. Das war echt weit.
Aber die hatten da irgendwie einen Fahrstuhl, den man fahren konnte. Ich glaube, der war ein bisschen abseitiger.
Vielleicht habe ich den auch nicht gefunden.
Das kann sein. Und der hatte diesen Effekt, dass er, es ist ja so ein ganz altes Gebäude und halt viele so physikalische Labore mit irgendwelchen Experimenten darin aufgebaut, halt so für Uni-mäßig, ja. Und dieser Fahrstuhl hatte verschiedene Stockwerke, die quasi jedem freigegeben waren. Da konntest du drücken und dann fuhr der halt irgendwie, keine Ahnung, nach ganz oben oder sowas. Aber da waren so in between, waren so Zwischenstockwerke, also Stockwerke, die du nur anwählen konntest, wenn du einen Schlüssel hattest. Und eben nicht alle. Also wir konnten mit diesem Fahrstuhl fahren, weil wir wollten, glaube ich, in eins derer ganz oben liegenden, die freigegeben waren. Aber dazwischen waren welche, an denen du vorbeifuhrst. Und das war halt auch einer, der hatte so ein Fenster in dieser Tür. Und dann auch immer ein Fenster in dem Etagenstockwerkstür, die dann, an der du so vorbeifährst. Und du hast dann jedes Mal für einen kurzen Augenblick einen Blick in diesen Raum erhascht. Und manche von diesen Stockwerken sahen so aus, als ob da noch so Wissenschaftler aus dem Zweiten Weltkrieg drin an irgendwelchen Bomben basteln und nicht mitgekriegt haben, dass der Krieg vorbei ist. Also du hast da reingeguckt und sahst nur irgendwie uralt aussehende Technik in einem uralten Gebäude. Also es war so Indiana Jones mäßig irgendwie. Du schautest da so rein und dachtest dir, oh, was war? Und dann ist es schon wieder vorbeigefahren gewesen. Und du hast dich schon gefreut, beim wieder runterfahren nochmal da reingucken zu können, um vielleicht genug Informationen zusammenzusammeln, um festzustellen, was da passiert und was du da gerade gesehen hast. Das war immer sehr mysteriös, möchte ich sagen. Ich hatte dann irgendwie später jemanden kennengelernt, habe ich auch jetzt noch Kontakt, der da Physik studiert hat und der hat mir versichert, dass da nichts shady vorgegangen ist, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Aber die Legende fanden wir damals gut.
Ach, diese alten Institute, die hatten einfach Charme. Das war, da hat jedes ein anderes gruseliges Ding oder halb gruseliges oder auch irgendwie sympathisches. Das ist,
ja. Ja. Ja, jetzt im Westend wird es wahrscheinlich nichts mehr Schauriges finden. Nee, außer BWLer, die ja in sich schon, aber das ist ein
Thema. Die Physiker haben halt unheimlich viel Platz in ihrem Institut und dadurch halt so Tischtennisplatte und so ein Kram. Ne? Also die Physiker haben schon den großen Schnitt gemacht oben am Riedberg, aber ja. Dafür war dann die Geologie
nebenan
kein Geld mehr übrig.
Ich hab da noch
so richtig studiert habe ich da auch nicht, aber ich habe mir das alles durchaus angeschaut und ja, Prüfungen natürlich auch, klar.
Vielleicht machen wir da mal einen Betriebsausflug hin.
Ja, es ist irgendwie.
Guck uns das mal.
Nicht mehr unseres.
Nee, aber mal so rumlaufen.
Ja, klar. Können wir gerne mal
hier rumlaufen und lautstark feststellen, dass es nicht mehr unseres ist.
Rotunde einen Kaffee trinken oder so. Früher, da war der Kaffee auch besser. Da haben die noch rum, als wir studiert haben, da haben die noch rum in den Kaffee gemacht. Gab's noch ein Connection dazu, aber so jetzt wie heute.
Wir sind schon wieder bei
Agora.
Themenwechsel. Wir reden jetzt über Agora.
Oh, Agora.
Agora, Entschuldigung.
Also, das ist ein französischer Film.
Nein, ägyptisch. Nee, spanisch eigentlich.
Ach so, das war der. Spanisch. Ja, ja. Den habe ich, du hast den ja auch in die Gruppe geschrieben und dann habe ich so ein bisschen gelesen, so, nein.
Von Alejandro Amenábar.
Genau.
Spricht man so aus? Ich habe es jetzt einfach mal versucht.
Ist, ist auf Englisch, mit amerikanischen und englischen Schauspielern. Unter anderem.
Ja, Rachel Weisz, Oscar Isaac sehe ich hier.
Genau. Es spielt im Alexandria in, ich glaube, 4. Jahrhundert nach Christus, also praktisch das Ende des Römischen Reichs, die in den Ausläufern, in den Peripherien, wo es eben Rom noch gab zu der Zeit, was ja, ich meine, im 4. Jahrhundert gab es ja in so im eigentlichen Römischen Reich, also in Italien und bei uns hier war das Römische Reich ja eigentlich schon da nieder. Aber da gab es eben noch was eben so ein bisschen wie Rom war. Und wir begleiten hier den Wandel hin zum Christentum in der Stadt. Und begleiten da vor allem ich würde sagen Astronomen, die sagen immer Philosophen, weil es halt, die nennen sich halt Philosophen, halt in griechischer Tradition, die eben von Rachel Weisz gespielt wird. Die Person gab es wohl auch, aber über was sie hinterlassen hat, oder sie hat halt quasi nichts hinterlassen, das ist sehr, sehr spekulativ. Also das ist schon, die Einzelschicksale, die hier beschrieben werden, die sind schon ziemlich fiktiv. Es sind halt angelehnt an Personen, die es wirklich gab. Sie ist so eine Lehrerin im Endeffekt oder eine Dozentin, könnte man sagen. Und Wissenschaftlerin, die sich halt über den Lauf der Gestirne Gedanken macht. Also es geht um den Konflikt, das heliozentrische Weltbild gegen das, was die Christen dann eben so vertreten, die halt nicht der Meinung sind, dass die Sonne in der Mitte sein könnte. Absurd, genau. Ja, ist ein fucking grandioser Film. Der ist schon nicht mehr so neu. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von wann er ist, aber das kann schon 10 Jahre alt sein oder ich glaube sogar älter. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen, völlig zu Unrecht. Ist wirklich grandios. Also tolle Schauspieler, tolle Ausstattung. Es bringt sehr gut dieses, sowohl das Gefühl als auch wie das aussieht oder wie das wohl ausgesehen hat damals rüber. Es wirkt nicht besonders hollywoodesk und künstlich, obwohl es irgendwie schön wirkt auch. Also es wirkt auch wie soll ich sagen, das ist schon rund und insofern dann schon irgendwie hollywoodesk, gell? Aber es wirkt irgendwie authentisch. Also und ich habe ein bisschen darüber gelesen, was die Historizität angeht, die ist wohl auch nicht so schlecht, also die gerade was Ausstattung und so angeht, wurde mehrfach geschrieben, dass es sehr, sehr akkurat ist und und zum Inhalt hat es mich hart umgehauen, ich weiß nicht, vielleicht muss ich da das nochmal sacken lassen und ihn in einem halben Jahr nochmal schauen und dann nochmal ausführlicher, aber ich weiß, keine Ahnung, oder vielleicht sind wir da auch nicht das richtige Medium dafür. Also das Thema dieses Frühchristentums, das war mir so bewusst nicht, also was für beschissene, fanatische Idioten das waren. Also das ist, also
naja, wenn du eine neue Sekte gründest, dann musst du erstmal Vollgas geben. Also.
Genau, das hat meine Frau auch gesagt, so, ja, ist doch klar, warum denkst du, dass die so erfolgreich sind über Jahrhunderte oder Jahrtausende, wenn sie nicht beschissene Fanatiker waren, ja? Also, ja, da hast du schon nicht ganz unrecht. Ich meine, der Film ist natürlich auch darauf angelegt, dass da eine Analogie zum modernen Islamismus gezogen wird, gell? Also man kann das schon auch alles als Allegorie sehen. Weil die verhalten sich zum Teil wie bei uns halt hier Daesh und Konsorten, ja, oder Al-Qaida. Und also völlig hirnlose Fanatiker, religiöse Fanatiker. Aber also ein Ding, was für mich eben schon augenöffnend war, in der Hinsicht, dass mir das eigentlich bewusst war, aber ich das nie so, also das, ich, nee, aber es war mir nicht bewusst. Ich weiß es, aber es ist mir nicht bewusst, so rum. Ist eben der Umstand, also ich erkläre halt häufig meinen Kindern, wenn es um Thema Religion geht, erkläre ich denen, oder der häufigste Erklärungsansatz ist der, wenn du halt zu wenig Wissen hast, dann versuchst du dir irgendeine schlüssige Erklärung zu bilden für Dinge, die du nicht erklären kannst. Und da ist es halt eine Möglichkeit zu sagen, ja, das ist Gott, der hat es erschaffen oder sowas, gell? Oder der hat das eben so und so gemacht. Und wenn ich mir da hier halt den Inhalt anschaue, das ist halt, das zeigt halt, dass da ganz viel Wissen schon da war und die das halt bewusst oder unbewusst oder wie auch immer, eigentlich schon bewusst unterdrückt haben. Ja, also das heliozentrische Weltbild, das gab es halt schon.
Also es ist halt, ja, es gab doch so viel mehr schon auch im alten Griechenland,
in der Antike,
was genau, dann plötzlich genau, das ist ja spätestens richtig. Im Mittelalter genau. Einfach wieder wegdefiniert genau wurde.
Genau an diesem Zeitpunkt, genau. Und warum es dann eben, das ist nicht in Vergessenheit geraten. Man denkt immer so, ja, was die alten Griechen hatten, das ist in Vergessenheit geraten. Nee, das ist nicht in Vergessenheit geraten, das ist mit Gewalt verdrängt worden aus religiösem Fanatismus.
Die Frage ist halt, was, ob die Leute, die das... Also wenn du so einen Kult startest, ob du es in dem Augenblick schon wusstest und dann später, wenn du es erfährst, dass andere das vielleicht wissen, weil ich meine, damals kein Internet und so, ne? Wissen nicht so verbreitet in der Breite wie heute. Also, oder die Möglichkeit, es zu kriegen.
Hier wird es so dargestellt, dass die das wissend, also die wohnen zusammen in einer Stadt. Also das Wissen ist da.
Hier wohnen in der Stadt auch ein Haufen Corona-Leugner. Ja, das Wissen ist da, aber die laufen ja,
die
hier trotzdem jeden
Montag
rum.
Hier vorbei.
Die ja, also.
Genau. Ach, da hatten wir doch vor ein paar Wochen schon mal überlegt, wie wir die ein bisschen trollen könnten, oder?
Ja, und das hat die Theresa auch gesagt. Als wäre es momentan nicht genauso. Ja, als hätten wir momentan nicht auch ganz viele religiöse Fanatiker oder pseudoreligiöse Fanatiker, die einfach wissen, was da ist und was bewiesen ist.
die auf der YouTube University studiert haben, ja, und genau, denken, dass sie alles verstanden, ja, haben. Ja.
Ja, und da muss man sagen, ja, ist halt nichts passiert in den letzten 1600 Jahren, ja, also wir haben uns da halt nicht weiterentwickelt.
Das reicht aber nicht. Da kannst du nochmal 400-500 Jahre drauf verlieren.
Nee, genau. Aber was eben für mich ist, tatsächlich, wo ich mir eben noch Gedanken machen muss, ist halt dieser Mythos vom reinen Urchristentum, was halt im Mittelalter irgendwie pervertiert wurde, und wir müssen wieder zurück zu den eigentlichen Ideen. Nee, die eigentlichen Ideen waren halt schon scheiße, ja. Also, und waren halt nicht, also das Christentum besteht halt nicht aus Nächstenliebe, ja. Und ja, meine Frau versucht dann immer darauf hinzuweisen, ja, nee, wir sind nicht wegen Urchristentum in der Kirche, sondern wegen Zweiten Vatikanischen Konzil, ja, was ja auch gerade mit Füßen getreten wird und versucht wird, es wieder aus der Kirche rauszuholen, ja, und das haben sie auch schon fast geschafft im Endeffekt. Und das, klar, das kann man schon sagen, dass also alles, was uns die Kirche gegeben hat oder mir die Kirche gegeben hat, mir und meine Frau im Endeffekt, ja, dass wir überhaupt uns kennen, ja, das ist das Zweite Vatikanische Konzil und was es gebracht hat und was daraus kommt. Also die Jugendarbeit, in der wir früher gearbeitet haben, das ist halt auch Teil der Kirche, gell?
Aber ihr seid jetzt verheiratet, ihr könnt jetzt austreten.
Ja, bin ich auch der Meinung, ja. Aber ja, nee, aber es, insofern hab ich schon, also wir fühlen eine gewisse Art von ich will es nicht Dankbarkeit nennen, aber schon in gewisser Weise eine Verpflichtung, ja? Also die Kirche hat uns Wertvolles gegeben für unser Leben, ja? Und hat mich auch zu dem gemacht, der ich bin. Aber das war nicht die urchristliche Idee und das war auch nicht das Christentum des Mittelalters, sondern es war das Zweite Vatikanische Konzil. Aber gut, ich weiß nicht, ob mir das reicht. Ich bin wirklich nach dem Film, also der Film hat...
Ja, aber du glaubst ja nicht an den Hokuspokus, oder?
Also nee, überhaupt nicht. Ich glaube überhaupt nicht. Ich bin nicht mal Agnostiker, gell? Also ich bin Atheist. Reiner Atheist. Und zwar schon sehr lange. Und trotzdem war die Kirche für mich ein Ort, wo ich einen Platz hatte, ja?
Und das ist der Punkt, den ich nie nachvollziehen konnte. Also da ist irgendwo für mich der Disconnect, den ich nie gebridged bekommen habe, wenn ich darüber nachdenke, was du mit der Kirche am Hut hast.
Ja, weil du kein Kind des Konzils bist. Das ist, weil sie dir nichts gegeben haben. Also, mir haben sie wirklich was gegeben. Mir haben sie, wie sagt man, in Dings, geldwerte Vorteile oder ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, aber die sind doch also, so.
Willst du jetzt deine Frau von der Steuer absetzen oder? Was hab ich
verstanden? Den habe ich gerade runtergeschluckt, den Gag, aber schön, dass du ihn machst.
Sehr schön. Ja, aber ich muss sagen,
die sind doch so weltlich, diese Dinge, die sie dir gegeben haben, dass du doch einfach, also ja, da kann man dann auch sagen, gut, ist jetzt abgegolten, vielen Dank, herzlichen Dank, tschüss und vielen Dank für den Fisch. Aber also da ist ja irgendwie, du löst dich ja nicht davon und das finde ich irgendwie. Das verstehe ich.
Aber dass sie diese Dinge mir gegeben haben, also Thema Jugendarbeit, gell? Das ist halt eine Nische, die irgendjemand füllen muss, meiner Meinung nach. Ja, das hat im Dritten Reich die Hitlerjugend gemacht und in meiner Kindheit eben die Kirche. Und zwar eben.
Aber dann engagier dich bei den Pfadfindern, also.
Ja.
Oder bei irgendwas in der Kirche.
Die sind doch auch christlich, die Pfadfinder.
Genau. Die ist, ja, genau. Das gleiche.
Ich meine jetzt. Ja.
Und das ist eine grundsätzlich eine Idee und eine gesellschaftliche Verantwortung, die ich finde richtig ist von einem, dass die eben nicht von den Nazis besetzt wird, gell? Weil die Nazis versuchen das ja auch heute wieder. Gell? Das ist ja, also grundsätzlich, da darf kein Vakuum entstehen. Das muss irgendjemand machen, der eine Haltung hat. Ob das die Kirche ist, keine Ahnung, ja. Die Kirche des Konzils. Meiner Meinung nach war das. Aber gibt's die überhaupt noch? Ich weiß nicht. Aber da kommen wir jetzt auch zu weit.
Das führt uns jetzt ganz schön weit weg hier.
Genau. Auf jeden Fall kann ich sagen, dieser Film hat mich stark zum Nachdenken gebracht, weil er eben diesen Mythos von früher war, ganz am Anfang war alles gut und es ist dann nur schlecht gemacht worden, eben pulverisiert hat. Wenn mir auch klar ist, dass es ein fiktiver Film ist mit einer Allegorie auf den Islamismus. Aber das ist schon, das kriegt plötzlich eine Stimmigkeit, die schmerzhaft wird. Also mal gucken, wie lange ich noch bei dem Verein bleibe. Ich habe so das Gefühl, nicht so lange. Aber ja, wer weiß es.
Ich begrüße das.
Du kriegst ja die nächsten 5 Jahre keinen Termin zum Austritt mehr.
Kann sein, ja.
Ist so ein bisschen, du bist zu spät für den Trend, könnte man sagen.
Was? Der Trend war doch jetzt gerade, oder?
Ist immer noch hoch, glaube ich. Also Kirchenaustritt, es muss wohl schlimm sein im Moment.
Letztes Jahr war es krass, ja, durch diese Sachen mit Marx und sowas, gell? Das ist doch gerade voll ab. Volle Kanne. Die letzten 3 Monate war, glaube ich, Katastrophe für die Kirche.
Ja.
Was ich.
Für beide Kirchen, gell? Das ist das Krasse.
Ach, echt? Für euch?
Ja, auch? Ja, aber uns auch. Das ist krass. So, die Katholiken haben was. Oh, treten mal meinen Protestanten aus. Was?
Naja, gut, ihr hattet ja genau die gleichen Skandale halt 10 Jahre früher, gell? Also, ja.
Ist ja gut, so, aber als würde man sich jetzt einen TikTok-Account anlegen.
Oder einen Twitter-Account. Also ich meine,
Twitter ist schon ganz schön lange durch.
Corona hat aber da natürlich auch schon was dazu gebracht, weil man merkt halt jetzt durch Corona, wie wenig einem das fehlt, gell? Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zu Weihnachten in der Kirche war. Ist halt jetzt auch schon wieder mindestens 2 Jahre her. Und ich habe nichts vermisst, gell? Also.
Ja.
Ja. Naja, wie sind wir denn hier hingeraten? Ah, über Agora. Also ein toller Film, über den ich noch nachdenken werde müssen und eventuell nochmal irgendwas dazu sagen. Mal gucken.
Okay.
Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert und es ist auch einfach, selbst von dieser kirchlichen Sache weg, es ist auch ein spannender Film. Wenn man so ein bisschen was mit Sandalen filmen kann. Also das ist ein toller Film.
Vielleicht hätte sie ihn uns doch schmackhafter machen sollen. Ich war nämlich an dem einen Abend, wo ich geguckt habe, was das ist, kurz davor so, oh ja, jetzt guckst du mal, das was der Christ. Und jetzt so ein Sandalengedöns.
Nee. Ja, aber ich meine,
ich habe wirklich nur so ein Bild so gesehen. So.
Filmgucker.
Oh, ja, nee, aber wir haben ja auch neulich diesen Schlamm- und Matsch-Film hier mit meinem speziellen Freund Adam Driver geschaut. Und das war ja so, das war ja also.
Ah, stimmt. Ja,
du hast recht. Ich bin ja jetzt nicht. Ich verweigere mich ja nicht.
Er ist nochmal 1000 Jahre früher, aber ja. Stimmt. Also.
Ja. Filmgeschichtlich ist das alles das Gleiche.
Ja, stimmt. Das also ist Schlamm und Leder. Obwohl Schlamm, für Schlamm braucht man Wasser.
Ja, also Leder. Leder, ja.
Also sehr empfehlenswert. Toller Film.
Leder, da schreibt sich die Überleitung ja fast selber.
Echt? Wohin denn?
Nee, ich wollte einen schlechten Scherz auf Daniels Kosten machen, weil du ja Frozen geschaut hast.
Was?
Sorry, Daniel. Wir hatten in der Vorsprechung kurz das Thema, dass der Christoph irgendwie ein Date mit dir haben hätte können. Und deswegen nochmal Frozen geschaut hat. Aber du hast aus ganz anderen Gründen Frozen geschaut. Hast du behauptet?
Ja. Ja, ich hab das meinen Kindern jetzt, weil meine Kinder haben ja Angst gehabt davor, weil ich irgendwann wohl mal gesagt habe, dass es da eine Verfolgungsjagd oder 2 gibt und dass die ein bisschen unheimlich sind.
Mit
und
Wölfen.
Das ja mit Wölfen. Die mit den Wölfen hatte ich sogar vergessen. Ich habe nur die mit dem Schneemann, der ja ihn hinterherjagt, nur um ihn hinterher zu schreien, dass sie nicht wiederkommen sollen. Wo ich mir auch dachte, warum diese Verfolgungsjagd? Völlig für den Arsch. Aber ja, ich habe meinen Kindern endlich dazu überreden können, Frozen zu schauen, der ja ein absolutes Meisterwerk ist, bekanntlich.
Wer sagt denn das? Warte mal, das ist doch, gibt doch so ein Podcast, der das immer sagt, oder?
Ich glaube, das ist ein, wie nennt man es, ist evident.
Achso,
Und weil ich ich konnte ihn schmackhaft machen, weil ich gesagt habe, das ist der Quarantänefilm. Es handelt in diesem Film von einer Quarantäne oder von 2 Quarantänen sogar. Was ja tatsächlich so ist. Es ist ja wirklich so. Ne? Also und da wir halt alle in Quarantäne waren, konnte ich das endlich durchsetzen und habe meine Familie dazu gebracht und sie fanden ihn alle ganz toll. Also vielleicht halten sie jetzt mehr aus mittlerweile, ich weiß es nicht. Aber sie sind wirklich sehr begeistert gewesen und sie wollten jetzt dann unbedingt, nächste Woche schauen wir den 2. Teil. Davon muss ich sie jetzt irgendwie abbringen, weil der 2. Teil echt Schrott ist.
Leg nochmal den 1. ein, sag, nee, der 2. ist fast so wie der 1. Also ich weiß auch nicht, fast die gleichen Lieder.
Das sie gibt's sind direkt dazwischen. Angefixt und
die
Rosa hat heute gesagt, dass sie sich zu Weihnachten Anna und Elsa Bettwäsche und Anna und Elsa Barbies wünscht. Und die Theresa so, nein, es gibt keine Anna und Elsa Bettwäsche bei uns. Kannst du vergessen. Über Barbies können wir reden, aber keine Bettwäsche. Also das ist halt wirklich, das ist halt ein fantastischer Film, aber das Merch ist halt wie Heroin, gell? Also es
ist auch hier
im Kaninchenbau.
Das ist auch hier schon angekommen und meine Tochter kennt weder den Film noch irgendwas davon.
Aber sie hat eine Elsa Zahnbürste und
ja, dieser, die Rosa auch.
Da gibt es dann so eine App dazu, wo dann immer irgendwie Bilder von denen auftauchen und diese App macht dann halt, dass du 2 Minuten erträgst, dass dieses Ding in deinem Mund brummt. Und ja, und dann gibt's diese Barbie-artigen Figuren. Und,
also
und
dann, ganz ehrlich, lieber die App. Bei uns muss zum Zähneputzen immer Happy Birthday gesungen werden. Das fing an mit irgendwelchen Leuten, die als nächstes Geburtstag haben. Aber mittlerweile singen wir halt Happy Birthday für den neuen Zahnputzbecher und die Tür und den Hocker und den Toilettendeckel oder so.
Was? Schön.
Ja, schön.
Schön. Ich mag das. Ja, nee, also die App macht das schon, aber die ist halt so ultra repetitiv, weil das hat halt nur irgendwie so 20 Bilder oder so und die hat sie dann halt innerhalb von relativ kurzer Zeit zusammen. Und dann will diese App dir natürlich neue Sticker-Packs verkaufen und so. Da fängt dann das Micro-Marketing an.
Boah, ist das, das ist aber dreckig. Das ist dreckig.
Ja,
das ist
wirklich schmutzig, ja.
Zum Glück hat meine Tochter das noch nicht verstanden, dass es so ist. Ich habe es halt gesehen in der App, aber ich habe halt bewusst dann immer darauf hingewirkt, dass wir da nicht draufklicken. Und sie hat es noch nicht gemerkt, dass diese App noch mehr Content hätte, wenn man da Geld investiert. Und ich weiß genau, was da für eine Diskussion losgeht, wenn sie das irgendwann mal versteht, aber vielleicht ist sie bis dahin groß genug, dass sie
diese,
ja, vielleicht ist sie bis dahin groß genug, dass sie die App nicht mehr braucht zum Zähneputzen. Bei den Kleinen muss ich immer, wenn ich bei ihm Zähne putze, dann reime ich immer und mir gehen halt komplett ständig die Reime aus. Also ich reime dann immer irgendwelche Sachen zusammen.
Wie willst du denn mal ein vernünftiger Rapper werden, Alter?
Das wird besser. Ich werd, glaube ich, durch diesen Quatsch ein bisschen besserer Rapper. So von ultra schlecht zu ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht, aber halt oberhalb von ultra schlecht. Weil ich halt immer irgendwelche Rhymes auf Zähne müssen sauber sein und so weiter. Ich mach jetzt keine. Und ich singe die dann immer, also ich rap singe die dann so vor sich hin und er hört mir dabei zu und guckt mich sehr verständnislos an, aber in der Zwischenzeit steht er halt mit halb offenem Mund da und lässt sich die Zähne putzen und es funktioniert dann schon.
Ich freue mich heute schon auf die gerappte Abmoderation.
Nee, lass mal.
Du hast ja jetzt irgendwie noch eine Stunde Zeit oder so. Kannst ja mal schreiben.
Die brauche ich, um unseren Film für nächste Woche rauszusuchen.
Ich höre es zum ersten Mal von euch, dass ihr eure Kinder da praktisch ablenken müsst beim Zähneputzen. Auf die Idee sind wir noch nie gekommen.
Nee, also ich muss auch sagen, dass ich selten singe. Bei mir ist es immer so, dass die Zahnbürste auf sie zugeflogen kommt und wenn sie den Mund nicht rechtzeitig aufmacht, dann landet die Zahnbürste direkt in der Nase. Und also so zart, nett, freundlich. Und dann geht der Mund auf. Aber also sie versteht es genau als Scherz, als den ich es meine. Und ja. Dann putze ich. Seit neuestem möchte sie selber Zähne putzen.
Das macht unser Kleiner auch. Das ist großartig. Ja, wenn ich morgens Zähne putze, so zwischen Tür und Angel, weil ich noch schnell irgendwie Zähne putzen will, bevor ich die Große in den Kindergarten bringe, dann steht der Kleine plötzlich neben mir und zeigt auf seine Zahnbürste und will das unbedingt machen. Und dann rennt er mit dieser Zahnbürste durch die ganze Wohnung in seinem tapsigen Laufschritt und ich denke mir immer so, fall jetzt nicht hin und ramm dir das Ding sonst wohin. Versuche meinen Kindern immer zu sagen, dass man beim Zähneputzen nicht rumrennt, aber ist dann immer so
selber begeistert. Stehst du auch in der Küche und machst einen Kaffee?
Nee, ich laufe dabei rum, das stimmt schon, aber die rennen halt rum, das ist schon noch was anderes und vor allen Dingen sind die viel
für die nicht
als ich.
Nein, alles das Gleiche.
Es gibt halt Dinge, da kannst du den Kindern Freiheiten lassen und beim Zähnebürsten ist es halt was, wo wir das nicht tun. Also wo wir sagen, da gibt es keine Diskussion, die Zähne werden geputzt und die werden so lange geputzt, wie wir das für richtig halten und das diskutiere ich nicht mit den Kindern. Also da bin ich halt der Meinung, müssen sie halt kapieren. Das ist, oder müssen sie hinnehmen. Das ist
bei einem Siebenjährigen bin ich da völlig bei dir. Da gibt es keine Diskussion, das ist schon richtig. Aber bei einem Einjährigen.
Bei der Zweijährigen doch auch.
Ja, aber ich habe jetzt einen Einjährigen, der mich verbal in dem Sinne nicht versteht. Mit dem kann ich nicht argumentieren, dem kann ich nicht erklären, dass es hier keine Diskussionen gibt, sondern ich muss ihn daran gewöhnen, dass wir das trotzdem jeden Tag tun müssen. Und wenn ich da Gewalt anwende, da komme ich halt nicht weiter. Also da komme ich weiter. Klar, da sind die Zähne geputzt, aber das holt mich 5 Jahre später wieder ein. Und
ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Nee, unsere haben, glaube ich, ziemlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir angefangen haben, richtig Zähne zu putzen.
Bei uns ist es eher umgekehrt, also mit der Kleinen, die jetzt 8 Monate ist, ist es so, also sie hat zwei Zähne unten, die, naja, dann irgendwie mit dieser Zahnbürste kurz bearbeitet werden. Und dann möchte sie unbedingt selber die Zahnbürste nehmen und dann hat sie die irgendwie noch eine Viertelstunde im Mund, bis man sie ihr dann wieder wegnimmt. Und dann gibt's den großen Protest, dass sie jetzt, sie sei ja noch nicht fertig. Sie hat erst eine Viertelstunde auf dieser Zahnbürste rumgekaut. Aber das kann sie stundenlang machen. Schnuller nimmt sie nicht, sonst irgendwelche Sachen funktionieren alles irgendwie mal einen Tag oder so, irgendwelche. Aber die Zahnbürste, da kann sie stundenlang drauf rumkauen. Also das findet sie schon ziemlich gut.
Also ich glaube, die Probleme beginnen doch aber erst, wenn die dann eigenen Willen kriegen, oder? Also bei den Zweijährigen.
Ja.
Kann ich mich nicht
erinnern. Also unser kann sich, wenn er schlecht drauf ist, schon sehr effizient dagegen wehren. Er macht halt einfach den Mund zu, schiebt mit der Zunge die Zahnbürste raus und fuchtelt mit den Händen rum. Also wenn er nicht will, dann will er nicht. Da musst du schon kreativ werden. Ich weiß noch, dass ich der Großen damals, als sie so alt war, habe ich ihr meine Zahnbürste in die Hand gegeben und habe sie meine Zähne parallel putzen lassen. Das hat sie aufmerksamkeitstechnisch so in Anspruch genommen, dass sie gar nicht mehr mitbekommen hat, dass ich ihre Zähne in der Zwischenzeit geputzt habe. Man muss dann halt nur aufpassen, dass sie einem das Ding nicht wirklich hinten bis ins Zäpfchen schiebt, weil sie da halt überhaupt kein
aber dann hast du ein sauberes Zäpfchen, das kann doch auch schön sein, oder?
Ja, vielleicht. Ich hätte da auf jeden Fall dann Würgereiz und würde über sie drüber kotzen, aber
das hat man doch heute auch schon, oder?
Da sind wir wieder. Da muss man dann halt irgendwie ein bisschen aufpassen, dass man rechtzeitig reagiert, wenn das Kind Unfug mit dem Ding macht, dass man sich da nicht abdolchen lässt, aber das hat immer sehr, sehr gut funktioniert, aber ja, das sind dann immer so Phasen, die man das funktioniert dann für 6 Wochen gut oder für 4 und da muss man sich wieder was anderes ausdenken. Aber dann ist diese Gewöhnung irgendwann passiert. Dann ist irgendwann nach einer Weile ist Zähneputzen halt normal. Und dann hast du es eigentlich geschafft. Danach ist dann halt immer noch so, dann kommt der eigene Wille, ist so ein bisschen Unwilligkeit und so ein bisschen, nee, ich will nicht und ich will jetzt Papa ärgern. Aber das kriegt man dann irgendwie eingefangen, glaube ich.
Ja, Happy Birthday, lieber Stuhl.
Klodeckel finde ich besser.
Auf die Idee bin ich noch nie gekommen.
Und wenn du einmal Happy Birthday, dann alles Gute zum Geburtstag und dann nochmal schnell Happy Birthday, dann hast du auch wirklich lange geputzt. Die Gattin kann das wirklich gut. Wo wir gerade eben bei Kotzen waren, Christoph, wir beide haben noch den Film An jedem verdammten Sonntag geschaut. In Vorbereitung auf den Super Bowl oder in meinem Fall ehrlich gesagt auch ein bisschen Nachbereitung. Ich habe die erste Hälfte vorher und die andere Hälfte danach geschaut.
Und ihr fandet ihn zum Kotzen oder wie ist jetzt die Connection?
Nee, der Quarterback hat irgendwie ein Nervositätsproblem und geht gern aufs Feld und kotzt dann erstmal.
Ist lustig, dass so vor einer Woche der Film, dass die da auch aufs Feld Thema gekotzt der, haben. Wenn auch aus anderen Gründen.
Was vielleicht aber auch ein Referenz sein kann, oder?
Könnte durchaus sein. Hattest du den Film vorher schon mal gesehen? Kannst du
nee. Den? Nee, kannst du ihn?
Nee, auch nicht. Aber der wird ja irgendwie von allen gehypt und insbesondere auch von denen, die dem Sport näher stehen, sag ich mal. Mhm. Also irgendwie hier Izume und Werner und die ganzen, die hypen den total. Was mir krass aufgefallen ist, wie der gedatet ist oder sich selber datet durch die Art, wie Football gespielt wird. Also es ist halt einfach so viel brutaler und so viel mehr auf ich mach den anderen physikalisch kaputt.
Ja.
Als wie es heute jetzt im modernen Football, sag ich mal. Also natürlich gibst du dem da auch mal einen mit, aber dass du einen Quarterback umreißt, ist halt seit 2 oder 3 Jahren, kriegst du halt sofort eine Fahne, wenn der eine Flagge, wenn der den Ball nicht mehr hat. Ich finde, das hat den Film schon krass gedatet.
Ja. Was hältst du denn sonst von dem Film, bevor ich hier einsteige?
Ich mochte ihn insofern, als dass er mir, jedenfalls nach meinem Gefühl, ich kenne es natürlich nicht anders, irgendwie so was von dem, wie Football sich innen drin anfühlt, zeigt. Mhm. Aber es gab viele Sachen, die mich genervt haben, also diese Zwischenbilder, wo sie dann irgendwelche Szenen reinmontiert haben und Referenzen gemacht haben und ja, war nett, war aber so ein bisschen zu dick aufgetragen und es war halt ein Film aus den 90ern. Also es sah halt aus wie 90er, es war Musik aus den 90ern, die Frisuren, die Klamotten waren aus den 80ern gefühlt.
Super.
Und also Miami hat dir wahrscheinlich hervorragend gefallen, oder?
Ja,
so,
toll.
Da habe ich gedacht, so ein paar Szenen so, wow, Miami jetzt, wie sie hier geil. Ein bisschen zeigen, so, ja, da geht der Christoph direkt geil. Ab. Also, das war schon cool.
Ja. Und Football und Musik aus den 90ern ist im Moment ein hochaktuelles Thema. Also da, so verkehrt ist das nicht.
Das waren eher die 2000, oder? Du meinst die Halftime-Show, oder?
Ja, meinte ich.
Ja.
Also.
Ja, aber auch die Musik hier war, glaube ich, auch eher 2000er. Aber egal, also ich fand dieses, wie es konstruiert war, also Bild, Ton, Musik, selbst Schauspielerei eigentlich, das war, also fand ich meisterhaft gemacht. Also war wirklich, ja, zum Teil in so Collagen, es wird irgendwas erzählt und dann wird irgendeine Football-Analogie wird kurz für irgendwie einen Bruchteil einer Sekunde reingeschnitten, was, ja, wie in einem Musikvideo zum Teil aus oder ganz oft aussah oder wie in einem Werbespot. Das fand ich cool gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Was ich extrem störend fand, war, und ja, das passt dann schon auch ein bisschen zu dem, was du sagst, so wie sich der Sport innerhalb anfühlt, denn ich glaube, so fühlt er sich zum Teil auch an. Ich fand, der Film ist halt voll mit toxischer Männlichkeit. Also
fürchterlich.
Furchtbar. Und diese Kriegsmetaphern immer, also, und ich wusste dann zum Teil nicht, wo will der denn hin mit mir? Will der das anprangern? Weil der hat ja diese starke Frauenfigur gespielt von Cameron Diaz, die ja im Endeffekt diesen Verein von ihrem Vater geerbt hat, mehr oder weniger, und versucht, den zu einem modernen Verein zu machen, wo ich dachte, so, ja, okay, geht es jetzt hier darum, dass die diese toxische Männlichkeit aufbricht? Aber Spoiler, nee, geht's halt nicht. Also eigentlich verliert sie ja am Ende. Also
ja.
Ist schon, gell?
Ja.
Wo ich mir dann auch dachte, so was.
Dicke Eier gegen noch dickere Eier, gegen noch größere Eier gegen.
Genau.
Weiß ich nicht.
Der will mir sagen, dass Al Pacino einfach die dicksten Eier hat und das auch okay so ist und auch gut so ist und. Oh, das fand ich unangenehm. Also. Oh.
Ja, es, also mich hat dieser Film ganz zwiespältig zurückgelassen, eben genau das, was du gerade sagst.
Genau.
Dieses, oh, aber dann auch dieses Inside Football, dieses, so ist es also wohl vielleicht, also natürlich in Abstrichen und natürlich nur ungefähr, aber so ähnlich muss sich das anfühlen, wenn man auf einem Feld steht, wenn man in dieser Umkleide ist, wenn man da wirklich nah dran ist, wenn man sein Leben diesem Sport verschrieben hat. Und das mag ich total an Filmen, also
ja, und das mögen wir auch an Football, also wir lieben ja diesen Sport, gell, also es ist ja dieses Gefühl, aber vielleicht wollen wir es nicht ganz so toxisch, gell, aber vielleicht ist es auch realistisch, ich weiß es nicht.
Die können kann vermutlich sein. Nur so
ja
gut oder stark sein, wenn du halt
ja.
Du musst halt alles andere ausblenden. Also ich habe ja Sport auf einem ganz anderen Niveau gemacht, aber auch da gab es bei uns irgendwann diesen Moment so, du bist jetzt nicht mehr Student oder sowas, sondern du bist jetzt Tänzer und danach bist du Student oder sowas. Also dieses krasse, du gehst all in und naja, wir sind nie deutscher Meister geworden oder waren auch in der Nähe davon, aber trotzdem gibt's halt irgendwann diesen Moment, wo du so, okay, jetzt all in, jetzt nur noch das. Und dann dreht sich halt dein ganzes Leben da drum.
Was heißt, ihr seid nie deutscher Meister geworden? Du warst doch hier
ja, mit der Disco-Fox
Meister.
Ja gut, das ist auch was anderes. Ja, aber bei dem das kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass es abfällig klingt gegenüber einer Sportart. Das ist gemein.
Nee, aber wenn ich mit dir als Tänzer prahle, dann prahle ich auch immer damit, dass du erste Bundesliga-Tänzer warst und nicht, dass du.
Das klingt geiler, oder?
Meister im Disco-Fox bist.
Das ist irgendwie so. Paddy, ich kann halt keinen Schritt Disco Fox so tanzen, sondern ich kann diese scheiß Choreografie oder die auch nicht mehr, aber das ist, das konnte ich und danach so, ja, so frei tanzen? Nö, kann ich nicht. Eigentlich.
Ach ja.
Also deswegen, nee, also,
dieser Film,
seltsam. Aber
und dann war es auch zum Teil belanglos, oder? Also so inhaltlich. Ich habe mich dann immer gefragt, soll das jetzt so eine Heldenreise sein von diesem Quarterback oder von der Trainerfigur Al Pacino? Es war dann so belanglos irgendwie. Ja, die ringen so darum, wer das Sagen hat und wer der Quarterback sein darf. Und Oliver Stone taucht so. Auch das hat mich genervt, dass Oliver Stone so häufig auftaucht. Ja, so man.
Ich erkenne ihn ja nicht.
Gut und schön, aber der stand halt in dieser Reporterkabine, war das halt einer dieser Reporter, der wurde halt dauernd gezeigt, wo ich mir auch denke, so, ja, du kannst mal auftauchen, aber bitte nicht alle Viertelstunde, das ist einfach zu viel.
Also, ja, aber wenn du so wichtig bist wie Oliver Stone, das ist das schon. Ja.
Also, alles zu viel, in diesem Film ist irgendwie alles eine Nummer zu dick, auch mit diesem Auge, was soll denn diese Scheiße? Ja, da wird einem in einem Spiel, ich weiß nicht, ob aus Versehen oder so, der Augapfel rausgerissen und der liegt dann auf dem Feld.
Ernsthaft, wie soll denn das gehen?
Ja, genau. Das habe ich mir auch gefragt. Wie soll das gehen? Ist er rausgeploppt oder was? Was sollte das? Da wurde ja auch nichts gemacht damit. Also es war einfach so, nee, wir wollten einfach ein bisschen Splatter zeigen. Wir wollten zeigen, wie ultra hart dieser Sport ist und dass es halt kein Sport ist, sondern Krieg. Ja, okay, wir haben es kapiert, dass du das so siehst, Oliver. Aber...
Ja, es ist halt ein Oliver Stone-Film aus den 90ern. Ich glaube, und als solchen muss man ihn halt einfach sehen. Also
wahrscheinlich. Aber dass der dann halt als Benchmark gesehen wird für Football, ist halt so. Oh,
gab's danach denn gute Football-Filme?
Ich weiß es nicht. Es gab diesen im Gefängnis. Das ist jetzt der mir in den Kopf kommt. Dann mit Packers gab's doch einen, oder?
Moneyball, Football oder Baseball?
Baseball.
Gab es nicht mehr einen Packer sein? Oh, ich weiß es nicht mehr.
Kann sein.
Ja.
Blindside.
Ja. Auch nicht so richtig gut.
Gegen jede Regel, aber das war ein Highschool-Film, oder?
Ist das nicht dieser Gefängnisfilm gegen jede Regel? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber der hat, ich meine, ja, der zeigt Football schon sehr, also da ist Football nicht nur ein Teil der Geschichte, ja, wie bei diesem Gefängnisfilm und ein Vehikel, sondern hier geht es tatsächlich um Football. Also das muss man ihm zugutehalten, ja. Also mir hat der, den wir letztes Jahr geschaut haben, viel besser gefallen. Da ging es um das Draft-Ding.
Oh, der war geil. Draft Day.
Ja?
Ja.
Draft Day.
Der war super.
Viel besser, aber der ist halt auch moderner.
Ja, ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob er nicht gut gealtert ist oder ich weiß es nicht.
Wir hatten noch mal in der Sneak diesen Football-Film über diesen Arzt, der diese Gehirnerschütterung entdeckt hat.
Oh ja. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ja, den hatten wir, das stimmt. Irgendwas mit Concussion, bla. Ja, so bei alternden Footballspielern, die dann massiv mit Gehirnerschütterungen mit Spätschäden von den ganzen Gehirnerschütterungen, die sie gekriegt haben und dann wendet er sich an die NFL-Oberen und erstmal massiv niedergemacht und gerichtlich.
Hier
und,
mit Dings.
Will Smith.
Den habe ich nicht gesehen. Ich sehe ihn gerade hier. Erschütternde
hieß
Wahrheit.
Concussion, ne? Der hieß er nicht so? Im Englischen?
Erschütternde Wahrheit im Deutschen, ja, genau.
Ah, okay.
Ja, Nee, also, weiß nicht. Nicht mein, also ist mir einfach zu toxisch. Also.
Ja, kommen wir zu was weniger toxischem, dem Motherfucking D.O.G. und. Okay, die Überleitung ist so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Zum Super Bowl.
Hip-Hop der 90er weniger toxisch? Was ist denn da mit dir los?
Ich sag ja, die,
Die Überleitung ist in sich kollabiert, als ich sie versuchte. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich sind viele der Hits, die da gespielt wurden in der Halftime-Show, aus den späten 90ern oder aus den sehr frühen 2000ern. Also es ist genau der Übergang gewesen.
Ah, okay.
Also das sind 95, also California Love zum Beispiel ist von 95. The Next Episode, gleich der erste Song, der gesungen wird, ist von 2001 oder 2000 oder sowas. Also es ist so genau an der Grenze gewesen. Aber zum Spiel. Wie fanden wir das? Ihr seid die Football-Experten.
Wie habt ihr es denn geschaut? Erstmal. Du hast am nächsten Tag, Christoph, oder?
Genau, ich habe es am nächsten Tag aus der Konserve geschaut mit meinen beiden Kindern und halt die Werbung überspringend. Und dadurch hat es insgesamt 2 Stunden gedauert mit Halbzeitschau. Und,
die schauen das mit?
Ja, also die Rosa hat es dann irgendwann gelangweilt. Die hat dann irgendwann Unsinn gemacht, aber der Lutz hat mitgeschaut. Ja, ja.
Okay.
Der Lutz versteht das auch. Also der weiß, was Sache ist.
Leute rennen gegeneinander, ja. Also, komm mal. Ich habe es geschaut auf meinem Sofa mit wildem Hin- und Her-Geseppe zwischen Pro7, DAZN auf Deutsch und DAZN auf Englisch. Da hatten sie den amerikanischen Originalkommentar. Ich habe da immer so hin und her gesippt, weil in den Werbepausen auf Pro7 schaltet man dann irgendwo rüber und dann gibt's dann nur noch auf deutschem DAZN Leute, die reden, weil da gibt's ja keine Werbung.
Und die reden durch.
Die reden durch die ganze Zeit, weil die haben ja keine Werbung.
4 Stunden dann
halt,
oder so.
Die haben halt eine Studio-Crew von, ich weiß nicht, 8 Leuten oder so. Also das ist richtig viel Personal da. Und dann schalten sie halt immer mal zu dem und zu dem und dann darf jeder mal so seine Einschätzung geben und die reden auch viel Blech, das ist steht außer Frage.
Haben die irgendwas mit Football zu tun, oder?
Du, ich kenne die Leute nicht. Die waren für mich alle neu. Insofern, keine Ahnung. Die kennen sich schon aus. Also zumindest der eine gibt so Analysen von sich, die sehr hand- und fußig klingen. Aber das Pendant zu Icke ist so eine nette Frau, die versucht so ein bisschen in dieselbe Richtung zu gehen, das funktioniert überhaupt nicht. Also da ist, glaube ich, Icke einfach Icke wahrscheinlich nicht einholbar. Ersetzen. Ja, und die versuchen das dann halt auch immer so dieses, ja, jetzt hier nochmal das Ohr am Netz und so, aber es ist doch eher bemüht und vor allen Dingen ist sie halt total in der Unterzahl, es ist die einzige Frau da unter irgendwie 20 Schwänzen, die da rumlaufen, also es ist echt so ein bisschen anstrengend da rein montiert. Da könnte man ein bisschen mehr Diversität in den Cast bringen, möchte ich sagen. Und auch sonst sitzen da ganz viele Leute rum, wo ich bis zum Ende der Show nicht verstanden habe, was die da machen. Also manche haben irgendwie wenig bis gar nichts gesagt und sitzen da nur rum, weil sie ein bisschen mit Football gucken wollen oder so. Keine Ahnung, was das alles soll. Ich fand es dann immer gut, wenn ich den englischen Kommentar gucken konnte, aber du kriegst halt auf der englischen Kommentarspur von DAZN halt echt nur den Kommentar während der Spielszenen. Du kriegst nicht irgendwelche Analysen in diesen Unterbrechungen. Außer die Kamera und die Kommentatoren im englischen Original bleiben auf dem Feld. Also es gibt diesen Studio-Part, den kriegst du nicht mit aus dem Englischen.
Gibt's ihn da
kommt,
bei CBS oder so, da kommt doch Werbung, da kommt doch diese teuer bezahlte Werbung.
Ja, aber meinst du nicht, dass die auch so ein, ich meine, auf ProSieben kommt ja auch Werbung und trotzdem haben sie den Studio-Teil, also da gibt's ja beides. Meinst du nicht, dass das
ja, da aber die haben nicht so viel Werbung, die sie verkaufen können, oder?
Okay, also da kenne ich mich auch wirklich zu wenig aus. Ich habe jedenfalls immer hin und her gesäppt. Ich war auf meinem Sofa alleine. Ich hatte eigentlich meinen Bruder eingeladen, aber der fühlte sich nicht so wohl und war dann wegen Corona so ein bisschen die Tests waren zwar negativ, aber er hat gesagt, er hat so Erkältungssymptome, Anzeichen, die irgendwie alle nicht cool sind. Und er will es nicht riskieren und er kommt
ja,
nicht vorbei und schaut daheim.
Das, ja.
Und da haben wir es dann gelassen und insofern waren wir dann beide allein, haben ein bisschen Nachrichten geschrieben. Ja. Aber ich habe es live geguckt, ich habe so ein bisschen beim Kinder zu Bett bringen vorgeschlafen und es hat gut funktioniert. Ich habe durchgehalten, bin nicht eingepennt, alles gut. Wie war es bei dir? Wie hast du es geschaut?
Ich habe es auch alleine zu Hause auf meiner Couch geschaut, habe währenddessen mit 2 Kollegen geskypt, heißt das dann? Ja, genau. Also die sind schon bald nicht mehr Kollegen, aber egal. Also der andere so wie schon länger nicht. Und ich habe auch irgendwie nach der Halftime-Show habe ich es mir echt so Uhr-Timer gestellt, 1 Stunde, weck mich wieder. und habe mich auf die Seite gedreht und gepennt. Also das war, dritte Viertel ist meins zum Schlafen. Ja, aber ich war an dem Tag, wir hatten irgendwie in der Nacht zuvor bei meiner Schwiegermutter übernachtet und das erste Kind ist, glaube ich, um 5 wach geworden. Und dann bin ich mit der umhergelaufen, damit die sich irgendwie wieder eindudeln konnte. Und als ich dann die wieder abgegeben habe, war die andere wach. Und das heißt, meine Nacht war um 5 zu Ende. Und dann brauche ich halt nicht zu versuchen, bis um 4 Uhr wach zu bleiben. Das wird eh nix. Und habe dann, ich hatte auch noch ein bisschen kurz vorgeschlafen, aber ja. Genau, so habe ich gemütlich auf meiner Couch geschaut, habe dann auch die spannenden, also ich glaube, ich habe keinen Score verpasst, weil irgendwie im dritten Viertel bis kurz vorm Ende ist ja auch nichts passiert. Also ich habe es dann in den im Podcast gehört hier von
Nemo, hast du dann diesen Touchdown von den Bengals gesehen, der eigentlich keiner hätte sein dürfen?
Ja, da war ich wieder wach.
War der nicht im
Oder dritten? Noch wach?
Der war im dritten, aber unmittelbar eine Sekunde nach dem Anpfiff, ne? Also, der war ja der erste Move.
Stimmt, ja, stimmt.
Ja, den hatte ich dann noch gesehen, genau.
Ah, okay.
Ja.
Da, das war der Punkt, wo für mich das drehte für wenig war. Weil am Anfang war ich schon so, ja, Underdogs und so, cool, Bengals, irgendwie vor 2 Jahren noch schlechteste Mannschaft und eben jetzt im Super Bowl, ole, ole. Aber halt das habe ich gedacht, nee, also das dürfen sie jetzt nicht gewinnen. Das ist einfach völlig unlauter, weil das halt sowas von kein Touchdown war. Also
es war so kalkuliert, wie er ihm in den Helm greift, ne? So richtig so,
boah,
da kommt
krass.
Der Ball und jetzt ziehe ich dir den Kopf beiseite, damit du ihn nicht siehst und dann fange ich das Ding. Und es war so richtig, also es war nicht im Entferntesten mit einem Versehen oder so zu erklären. Es war
nee.
Vorsatz.
Ja, es war voll krass, ja. Nee. Und da habe ich gedacht, wie ist denn das? Da darf es keine Challenge oder sowas geben, weil nichts gesehen wurde, oder?
Ja, genau.
Also, ja, das ist das Problem. Aber, nee.
Genau, also sie hätten challengen können, ob er ihn gefangen hat, ob er inbound war oder sonst irgendwas. Das geht, glaube ich, alles. Aber nicht, ob es ein Foul war.
Ja. Naja, nee. Aber gut, ich habe das ja entspannt am tagsüber gesehen, von daher.
Wusstest du das Ergebnis schon oder hast dich von einem ferngehalten?
Ich halte mich dann immer absichtlich fern, mache keinen Computer an, versuche möglichst nicht aufs Handy zu schauen. Ich hatte gesehen, dass ihr irgendwas geschrieben hattet nachts. Bob, du hast, glaube ich, geschrieben, so, hier, Stefan, jetzt wach bleiben oder irgendwie sowas.
Da war er schon eingeschlafen, glaube ich.
Da war ich schon weg, ja.
Oder, ich glaube, ja. Und dann hattest du, glaube ich, später nochmal was geschrieben oder irgendwie sowas. Oder morgens hattest du was geschrieben.
Ich habe nur darauf reagiert, dass ich eben das, was ich ihm erzählt habe, dass ich drin Viertel eingeschlafen bin.
Genau, ich hatte nur gesehen, dass in der Cockpot-Gruppe irgendwas geschrieben wurde, aber habe nicht mal gelesen, was, sondern ich habe es direkt wieder sofort ausgemacht. Nein, das lese ich nicht, ist zu gefährlich.
Ich habe schon gedacht, ich kann da jetzt nicht mit Stefan diskutieren, weil Christoph guckt es nicht live. Wir hätten uns schon zurückgehalten, glaube ich.
Ja, klar, aber es kann ja immer passieren. Ja, ich meine, bei sowas ist dann immer so, dann kommt irgendeine, weißt du, man ist in einem Browser und kommt irgendeine Werbung und da steht dann, ja, hier mit dem vom neuen Football-Meister, bla bla bla, ja, ey, ja, Arschlöcher. Also man wird ja immer irgendwie gespoilert auf so einem Handy, gell? Das ist ja gemein. Und deswegen habe ich es möglichst gar nicht angemacht. Ja. Nee.
Also schon, wenn du dir jetzt The Rock folgst, ne, seit neuestem, dann hast du ja auch. Also
ja, genau.
Das Ergebnis vielleicht nicht gesehen, aber viele andere Sachen.
Ja, genau. Nee, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe es möglichst ausgelenkt. Ich habe auch extra nicht Computer angemacht, weil ich da auch wusste, dass es zu gefährlich ist, dass dann irgendwas kommt.
Naja, wenn man es direkt am nächsten Tag guckt, dann geht's ja noch. Dann muss man ja echt nur so einen halben Tag vormittags und ein bisschen vorm Nachmittag überbrücken. Aber wenn du wirklich dann am nächsten Tag keine Zeit hast und willst es übernächsten oder überübernächsten gucken oder so, dann wird es halt irgendwann unmenschlich schwer, nicht gespoilert zu werden.
Ich meine, gut, in Amerika wahrscheinlich noch schwerer. Bei uns geht's noch.
Ja, mit Sicherheit.
Wird man wenigstens nicht von irgendwelchen Menschen gespoilert wahrscheinlich. Aber ja, klar. Ich hab's bewusst da. Ich schaue das gleich am Montag.
Wie fandet ihr das Spiel an sich?
Ja.
Ich fand's ein cooles Spiel eigentlich.
Ja.
Das meiste fand ich doch cool.
Ja, war schon okay. Es war halt im Vergleich zu den Spielen davor, in den Wochen davor halt so.
Ja, das okay. War ja auch krass. Es waren absurde Spiele. Also
da waren halt so krasse Spiele dabei. Jetzt war es halt. Ja, es war ein vernünftiger Super Bowl. Es war spannend bis irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute vor Schluss oder wann es dann klar war.
Es war bis zum Ende war das spannend. Also gut, bis zum Abknien halt am Ende, klar.
Ja, genau. Also bis hier, wie heißt der Donald? Andrew Donald? Nee, irgendwie anders.
Aaron
Donald. Den Sack hatte.
Mhm. Ja, das war schon geil.
Vor mir schwebt eine Spinne im Raum. Die hat vermutlich jetzt hier gerade ein Netz gebaut. So wenig bewege ich mich beim Podcasten.
Hörst du jetzt auch in deinem Kopf die Mission Impossible Musik, wenn die sich da so abseilt?
Nee, die seilt sich nicht ab, die krabbelt an irgendwas hoch, aber schwebend.
Du wirst eingesponnen, während du aufnimmst. Sehr gut.
Okay. Ich fand das Spiel schon ganz so, speziell zweite Hälfte fand ich gut. Also da kam dann langsam Musik in die Sache. Also speziell nach diesem einen unfairen Touchdown.
Da habe ich ja nicht so viel gesehen. Ja, also war schon ein vernünftiges Spiel, war schon
cool. Und ich meine, das hier, wie hieß der Typ? Der JB sowieso. Ihr wisst schon, wen ich meine. OBJ.
Nee.
Ach so, verletzt wurde, das brachte
das
der Sache natürlich so ein bisschen
bitter,
Brisanz. Aber, ja,
also war gut, ich glaube, es war gut fürs Spiel, für ihn natürlich total bitter. Und auch für die Rams halt echt fies.
Aber was ist mit diesen Bärten los? Warum haben die alle so eine ungepflegte Bartmode? Was ist denn da?
Weil die O-Liner sind, die müssen halt
auf die Fresse. Generell in der NFL, alle, auch hier Cup und so.
Alle Cup sieht so auch echt aus
fusselige. Was ist diese fusselige Bartmode, was da einfach irgendwie
mehr wächst lassen vermutlich nicht, dass du den pflegen kannst.
Ja, ist ja lang genug, man könnte ihn ja mal in Form schneiden, aber man lässt ihn einfach so auswuchern an den Seiten irgendwie.
Vielleicht ist das so ein Champions-Bart, so irgendwie, wenn der ins Trainingslager fährt, hört er auf, sich zu rasieren.
Aber ist ja nicht der einzige. OBJ sieht doch genauso aus, die sehen ja alle so aus.
Ja, vielleicht war das deren so. Okay, die hatten ja jetzt quasi ein Team zusammen gedraftet und gekauft und alles. Die mussten dieses Jahr Meister werden. Nächstes Jahr müssen die halt schon wieder so und so viele Leute verkaufen. Mhm. Da ist das Team halt schon gar nicht mehr so stark. Und dann gehen die ins Trainingslager und sagen so, okay, das nächste Mal rasieren wir uns, wenn wir Champion sind.
Ja, aber Cup hat zum Beispiel das Ding ja nur an den Seiten und unten. Also der ist ja oben, Oberlippe war ja, glaube ich, frei.
Vielleicht.
Oder zumindest habe ich den
so in Erinnerung. Bestand irgendjemand in seinem Leben auf freie Oberlippe?
Ah. Ja, vielleicht. Meine Frau kam nur rein, hat irgendein Stück Kommentar gehört und hat gesagt, ach Cup, ist der nicht Curler? Und ist wieder gegangen.
Und ist er?
Ja.
War doch früher, oder? Vor 100 Jahren.
Früher war,
dazu noch aktiv Cup warst.
War mit A und Doppel-P und K vorne, ja.
Sind die Deutschen eigentlich bei Olympia Curling-mäßig dabei?
Ich passe.
Wie?
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht verfolgt. Ich weiß, wer kommentiert, aber ich weiß nicht. Ja, das schon. Ja. Ich weiß, wer kommentiert, aber ich weiß nicht, wer spielt. Keine Ahnung, habe ich nicht verfolgt. Shame on me.
Ja. Also, guter Super Bowl. Wie fand ihr die Halftime-Show?
Bei mir gab es irgendein. Ich weiß nicht, ob das bei mir war oder ob das, könnt ihr mir jetzt sagen, bei mir gab es einen Versatz am Anfang von dem, was ich gesehen habe und dem, was ich gehört habe, also bei Snoop Dogg und bei Dr. Dre. War das bei euch auch?
Ja.
Das war, mein Bruder hat es mir erzählt, dass es bei ihm so war. Ich habe es auf Dazn gesehen und ich habe es nicht wahrgenommen. Vielleicht war das da auch und ich war zu müde und zu betrunken, keine Ahnung, aber ich habe es auf dessen nicht wahrgenommen. Also vielleicht war es echt nur bei ProSieben.
Also bei ProSieben war der Sound eine Katastrophe. Also fürchterlich, fand ich.
Ah, okay, dann lag das daran.
Das haben aber auch der Björn am Montag im Podcast erzählt, dass die auch im Studio nicht den geilen Sound hatten, den sie irgendwie im Jahr davor hatten. Irgendwie kam bei denen der richtige Sound nicht an. Und genau, es war halt nicht lippensynchron. Es wirkte teilweise, als würden sie zu Playback singen und können es nicht. Und irgendwie hat es so viel rausgenommen. Aber ich habe jetzt nochmal auf YouTube einen Teil von der Halftime-Show nochmal geguckt.
Genau, da war es richtig.
Und genau, da war es richtig. Und das war, also das, nach der Halftime-Show dachte ich so, okay, dafür den ganzen Hype gemacht, so. Hätte da lieber dieses Hype-Video nochmal zeigen können. Da hätten wir mehr davon gehabt. Aber dann so in echt gucken, fand ich schon ziemlich cool. Ich hätte nur gerne gehabt, irgendwie, dass da noch fließendere Übergänge sind, dass die noch mehr zusammen machen. Also auch, weiß ich nicht, Eminem und Dre, die ja eigentlich nicht zusammen, oder Snoop Dogg, also die ja eigentlich nicht zusammen machen, aber doch irgendwie in dem Lied der anderen mit auftauchen würden. Also so Sachen hätten mir halt total gut gefallen. Mhm, und ich habe 50 Pfennig nicht erkannt.
der war nicht angekündigt. Nee. 50% Bodyfat hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, ja.
Ich habe irgendwas gelesen, sowas, 50 Cent ist jetzt ein ganzer Dollar.
Auch schön. Bisschen gemein, beides, aber auch schön.
Aber er hing noch an der Decke, also das
war er noch. Er hing an der Decke und kam da runter, ja.
Der aber Sie haben bewusst weggeschnitten.
Der war so ein bisschen Überraschungsgast, oder?
Ja. Sie haben aber bewusst weggeschnitten in dem Moment, wo er da runtergeklettert ist. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass er sich irgendwie nicht richtig festhalten kann und einfach unten aufdotzt.
Klatsch.
Dann wäre er nicht so gesprungen wie so eine Münze.
Ja. Ansonsten,
wie fandet ihr
Eminem hat sich...
Die Kaepernick-Geste von Eminem. Was ich da
irgendwo auf Twitter gelesen, dass sie wohl gebeten worden seien, ich habe da keine zweite Quelle dazu gefunden, dass... sowohl Eminem gebeten worden sei, eben das nicht zu machen.
Kannst du aber Eminem versuchen.
Ja, genau. Und das Dre,
wenn das Dre das macht, auch, dann machst du was, ja.
Genau, dass Dre auch gebeten worden sei, in dem einen Song die Textzeile Still No Love for the Police wegzulassen. Eminem hat sich hingekriegt und Dre hat die Zeile gerappt, also insofern.
Snoop hat, glaube ich, nicht fucking gesagt, oder? Das hat er, dass er sich selbst zensiert hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass es rausgeblendet war, sondern dass er es nicht gesagt hat.
Ja, gut, die sind ja eh 5 oder 10 Sekunden vorweg. Können sie schon
fliegen. Weggedingst worden, ja, weiß ich nicht. Darüber habe ich nichts gelesen.
Und angeblich hat Snoop Dogg auch kurz vorm Auftritt einen durchgezogen, was jetzt nichts Neues ist, aber.
Nee, ist jetzt auch nicht so überraschend, ja.
Nee, aber ich fand's, darüber hatte ich auch kurz nachgedacht, dass ich dachte so, die sind, also gerade bei Snoop Dogg, wenn man so manche Sachen von ihm so mitkriegt, wenn er dann irgendwo in so Interviews und so, hat man ja schon das Gefühl, es ist jetzt schon ein großer Erfolg, dass er pünktlich zu dem Termin erschienen ist und halbwegs bei
Hose anhat.
Und hier ist es dann aber so, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie, dass er neben sich steht. Also das war schon alles on point.
Überhaupt nicht.
Also ich glaube, er ist dann auch eben,
der ist schon eine coole Sau.
Wenn es auf die Bühne geht, dann ist er halt auch wirklich Profi. Und dann weiß er so, okay, ich kann einen durchziehen, aber ich kann halt nicht irgendwie 3 durchziehen. Und dann läuft das schon.
An was, die Frage geht jetzt an Stefan speziell, dieses Haus. Hattest du da irgendwelche Assoziationen?
Jetzt, wo du mich fragst, vorher nicht. Das lustige Apple-Präsentationshaus.
Das Apple-Präsentationshaus, wo oben so ein Apple-Mitarbeiter drauf sitzt und da seine Songs singt. Ich meine, Dre ist ja mit Beats, hat er ja gegründet, von Apple aufgekauft worden und ist ja dann irgendwie auch, glaube ich, eine Zeit lang bei Apple da irgendwie so, ja, da irgendeinen Posten bekleidet, ich weiß nicht mehr genau, was sie ihm da für einen Titel angehängt haben, aber er war dann irgendwie so vorübergehend mal, oder ist vielleicht immer noch, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ein hohes Tier bei Apple gewesen oder so, wie auch immer, weil halt Vorstand Mensch bei Beats gewesen und die ja aufgekauft worden sind.
Ja, aber aus dem Haus hätten sie doch mehr machen können, da standen so coole Karren davor. Warum ist nicht einer von denen mal in diese Karre gehüpft und hat irgendwie ein bisschen Fake-Autofahren gespielt?
Nicht in die Karre gehüpft, sondern warum ist die Karre nicht gehüpft? Das sind doch Autos aus den Videos gewesen. Das sind doch so Lowrider, die müssen doch hüpfen.
Ja, oder das?
Sind nur die Menschen gehüpft, ja.
Die Tänzer waren wieder verdammt gut, alter Schwede.
Oh ja, die waren richtig
gut. Boah, krass.
Ja, dieser Kendrick Lamar, Kendrick Lamar gibt mir nicht viel, also von all denen, die drücken ja bei mir alle so so, wie sagt man, so Nostalgie-Buttons, ja, und aber Kendrick Lamar als einziger nicht, also den ja, ist mir vollkommen, mir der geht mir vollkommen
an allem vorbei. Wo es, glaube ich, der erfolgreichste vorbei. Ist, gell, finanziell.
Das mag sein, keine Ahnung, aber.
Ich glaube, da sind wir einfach zu alt, der kam nach uns, meine ich.
Wahrscheinlich.
Oder ist ein amerikanisches Ding, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ja, geht mir genauso.
Aber trotzdem fand ich diese Tanzperformance mit diesen ganzen Leuten, wo sie diese ganzen dunkelhäutigen Jungs hatten, die alle blondierte Haare und blondierten Bart hatten und krass. Alle dadurch irgendwie aussahen, einer wie der andere. Es war wahrscheinlich Absicht, dass sie so hingestylt waren, dass sie wie so eine gleichförmige Armee, und dann hatten sie auch alle diese schwarzen Sachen an, haben sich alle total gleichförmig bewegt. Und irgendwie hatte das für mich mit diesen schwarzen Anzügen so einen Nordkorea-Vibe. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, es wirkte für mich wie diese bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Peking 2008. Da haben die auch sowas gemacht, wo Menschen aus so einer Kiste rauskamen und so. Da waren es halt dann einfach 200 oder so. Mhm. Und ich weiß nicht, das waren jetzt 25 oder was? Vielleicht 30? Das war schon cool. Also war echt geil gemacht.
Ja, war echt gut gemacht.
Ja. Das war schon cool. Ich lese gerade, als Dre Beats an Apple verkauft hat, war es the biggest single year payday of any musician in history. And made Dr. Dre the world's richest musical performer in 2015. Ja. Ja.
Ja. Gut. Wollt ihr noch was zum, ja?
Was mir aufgefallen ist, das kann natürlich auch durch die Nostalgie kommen, wie gut diese Musik gealtert ist, weil die ist ja, das ist ja echt schon ganz schön alt. Aber es ist doch noch sehr modern. Also ich habe ja neulich diese Empire-Serie gesehen, die ja musikalisch ziemlich stark von Timbaland beeinflusst ist, beziehungsweise wo Timbaland, glaube ich, die Musik zum Teil gemacht hat, ich weiß nicht, ob bei allen Staffeln, aber zum Teil. Und man hört es total. Also die Empire klingt halt total nach Timbaland, der ja danach kommt. Gell? Also der Timbaland war ja, glaube ich, eher so 2005 oder sowas, oder also im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends. Und das ist ganz schön angestaubt alles. Also das klingt schon auch so, ja, da weiß ich, so klang das, als wir studiert haben. Aber das ist so, da hat man das Gefühl so, ja, so richtig modern ist das nicht mehr. Ja, das ist so, ja, das war damals cool, ist es jetzt aber irgendwie nicht mehr. Und das Zeug, dieses, ist ja im Endeffekt, ich weiß nicht, ist das alles von Dr. Dre produziert? Das weiß ich zu wenig. Das ist halt alles noch super geil. Also das ist, diese Eminem-Dinger, die sind halt immer noch Bretter. Und die, auch das von Snoop und selbst das von Mary J. Blige. Also das ist krasse Musik. Aber ist vielleicht auch Nostalgie. Kann sein.
Ist vielleicht wirklich Nostalgie. Aber ich meine,
beides ein bisschen.
Auf Twitter gehen ja auch so lustige Scherze darum, dass irgendwie ich will das jetzt nicht alles zitieren, aber irgendwie, dass Leute jetzt halt merken, dass sie selber auch alt sind, wenn sie diese Musik hören und denken, oh, jetzt was für die jungen Leute, und dann feststellen, oh, ich bin ja auch schon über 40. aber ein Stückchen Wahrheit ist da natürlich drin, weil manchmal hast du Künstler jetzt gehabt, mit denen wir vielleicht nicht viel anfangen konnten, wenn dann irgendwie sehr viel jüngere Leute aufgetreten sind, aber dann kommt halt auch irgendwie immer mal wieder in manchen Jahren sind dann irgendwie die Stones oder was ist ich, wer da oben auf der Bühne, und dann ist es halt einfach mal noch 30 Jahre älter.
Ja. Prince in Minnesota, das war's.
Das war wirklich, wirklich gut. Also die gucke ich immer mal wieder auf YouTube, diese Halftime-Show, die ist
ja krass.
Ist halt Prince, ne?
Tja, ja.
So. Stones weiß ich noch, das fand ich schlimm damals, bauchfrei.
Oh ja, das war fürchterlich. Oh, die Scherze jetzt im Vorfeld auch zum Thema Wardrobe Malfunction, wo sie dann alle vorher gesagt haben so, nee, wir haben Snoop Dogg so weit im Griff, er Penis bleibt drin und so Scherze. Das war wirklich gut. Doch, Eminem lässt die Hose an. Nee, wir haben es im Griff, wirklich. Also glaubt uns, bleibt alles an. So.
Nicht Nipplegate.
Oh.
Ja. Ja, die hat ja danach nie wieder irgendwie ein Bein auf den Boden gekriegt, gell?
Aber ob es daran lag?
Ja, war durch das Thema.
Aber ich weiß nicht, ob das wirklich daran lag.
Ich hab's neulich in einem Podcast gehört. War das nicht der Kirk Hamilton bei Strong Songs?
Und was hat Kirk Hamilton über Janet Jackson für...
Der hat ein Lied von ihr auseinandergebaut und hat dann eben auch das Thema, Nipplegate gebracht.
Nipplegate.
Und da kam dann eben auch so, ja, okay, und dann danach kam halt nichts mehr.
Hm. Okay, krass.
Wie das, weiß ich nicht, Männern in der gleichen Situation gegangen wäre.
Ja, ist ja in dem Fall, war ja ein Mann dabei.
Genau.
Mit Timberlake.
Justin Timberlake, ja, nee, aber die Frage müsstest du dir stellen, wenn jetzt Janet Jackson bei Timberlake die Hose aufgeklappt hätte.
Ach so.
Weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Aber gut, ist auch nochmal ein bisschen ein Level krasser, wenn du dir die Hose aufklappst, als wenn du die Brustwarzen raushältst.
Da muss ich auch kurz nochmal an die Szene bei hier dem Film davor, Any Given Sunday, denken, wie.
Oh ja.
Wie die da in die Umkleide reinläuft. Ah, und der gut. einfach nackt da steht und seiner Chefin die Hand gibt. Ohne blank. Komplett.
Wo ich auch dachte so, hör, sind wir jetzt plötzlich in einem französischen Film? Ja, das genau. kenne ich gar nicht aus dem amerikanischen
Film. Für den amerikanischen Film, Mann von vorne nackt, komplett. Okay. Das war schon gut.
Ja.
Ja.
Tja.
Wo wir jetzt gerade so viel über Musik gesprochen haben, ist es doch jetzt eigentlich Zeit, oder? Jazzwitz der Woche. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht irgendwie...
Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nur diese Woche wieder keinen Jazzwitz. Ich verspreche, nächste Woche kommt wieder ein Jazzwitz. aber ich... Ich hatte ja letzte Woche hatte ich ja der bessere von den zwei Witzen, die ich erzählt habe, war ja auch kein Jazzwitz, sondern ein Bratschenwitz.
Jetzt kommt der schlechtere?
Jetzt kommt wieder ein Bratschenwitz, weil ich habe noch einen Bratschenwitz. Und zwar, warum ist ein Bratschen-Solo wie ein vorzeitiger Samenerguss? Man merkt, dass es kommt, aber man kann nichts dagegen tun.
Hast du das nicht letzte Woche schon erzählt?
Nein, der letzte war... Was haben ein Bratschensolo und Bettnässen gemeinsam? Beides ist leise und peinlich. Die immer noch super.
Ich dachte, du hättest den anderen vielleicht auch erzählt. Hast nee, du nicht
hab wirklich?
Naja, gut.
Nee, ist egal. Nächste Woche gibt es wieder einen richtigen.
Okay.
Den ich wahrscheinlich auch schon erzählt habe.
Ja, und wenn es doch so war, dann kannst du das ja immer noch auf deine Erkrankung erzählen. Du hast ja letzte Woche schon angedroht, dass bei dir in der Familie das alle... mit Corona erwischt hatten und dann zwei Tage später oder so war dann bei dir der Test auch positiv, gell?
Ja, genau. Wir waren dann alle positiv getestet und wir hatten auch alle Symptome. Zwar unterschiedliche, aber also die Kinder hatten beide Fieber jeweils für einen Tag und danach dann wieder gut. Und meine Frau war so drei Tage. Ja, gut drei Tage lag sie sehr auf der Nase. Also so mit Kreislaufschwierigkeiten. Also nicht irgendwie Grippe oder so. Also Gruppen, wie soll man sagen, so Grippensymptome, sondern einfach halt Kreislauf. Wo sie gesagt hat, so irgendwie am vierten Tag hat sie gesagt, so, oh, ich müsste mal duschen. Kannst du mal mit mir ins Bad gehen und zusehen, dass ich nicht in der Dusche zusammenbreche? So in der Dings. Und ich hatte einen Tag ziemlich ordentlich Atemnot. Ich habe halt auch Asthma, gell? Also schon auch was bei mir halt das Risiko am größten ist. Und sonst, also wirklich sonst nicht schlimm. Also ich habe jetzt die letzten drei, vier, fünf, also eigentlich die letzte Woche merke ich schon, wenn ich mich überanstrenge, dass ich halt dann irgendwie Kopfweh kriege und dass ich mich angestrengt fühle und dass ich irgendwie, ich glaube beim Super Bowl bin ich um 9 ins Bett gefallen, weil ich einfach müde war. Und ja, gut, ihr wisst, deswegen haben wir gestern nicht aufgenommen, weil ich gestern auch irgendwie platt war. Also es war, ja. Aber das sind jetzt, also jetzt mal von diesem einen Atemnottag abgesehen, ist es schon so, wenn jetzt nicht Corona wäre und wir nicht so auf unsere Symptome achten würden und auch nicht wüssten, dass wir positiv sind, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht richtig aufgefallen. Hätte ich gedacht, okay, ich bin halt irgendwie ein bisschen matt und scheiß drauf, wäre zur Arbeit gegangen und hätte es gar nicht gemerkt. Also, ja.
Ja, also, aber dazu muss man halt sagen, ne? Dreimal geimpft, beide Erwachsenen.
Richtig.
Und die Kinder.
Genau, wir sind, genau, die Kinder sind zweimal geimpft und wir sind dreimal geimpft. Also, da haben es trotzdem alle gekriegt. Aber gut, halt Schwäche gekriegt. Gell? Das war, es, oder wahrscheinlich halt.
Das, was man einen milden Verlauf nennt, wenn man 2-3 Tage im Bett liegt, gell?
Ja, das war schon. Also, das ist wirklich noch ein milder Verlauf, was wir hatten, würde ich schon noch sagen. Aber es ist immer relativ,
ja, also
ich meine.
10 Tage Fieber und zu Hause im Bett nicht ins Krankenhaus gegangen, ist auch ein milder Verlauf laut Definition. Genau. Also ihr hattet dann wirklich nachdem einen wirklich richtig milden Verlauf.
Wir hatten eigentlich. Ja, also ich habe zum Teil, die Theresa hat halt am Anfang, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht hat, aber irgendwas, wo ich so das Gefühl hatte, sie überanstrengt sich, was soll das? Und dachte so, ja, komm, mir geht's doch gut. Und da habe ich gesagt, Theresa, da sind Millionen dran gestorben an dieser Krankheit. Das, also so ganz unterschätzen sollten wir es halt nicht, ja. Also das, und das ist mir natürlich auf die Füße gefallen. Irgendwie gestern war ich Holzschreddern im Garten, habe mich nicht besonders dabei angestrengt, aber kam dann halt rein und man hat mir wohl angesehen, dass es mich überanstrengt hat. Und war dann ja auch platt. Und da hat die Theresa gesagt, also, das ist übrigens eine Krankheit, an der schon über Millionen gestorben sind.
Ja.
Ja, ja.
Wo sie recht hat.
Ja, ja. Aber ja, insgesamt, wir haben schon Glück gehabt. Oder ja, oder wir sind halt geimpft, gell? Und also bei der Rosa in der Kindergartengruppe, in der Waldkindergartengruppe. Gut, die hatten letzte Woche so 2 Tage wegen Sturm, wo sie drinnen waren. Und da haben sich wahrscheinlich alle angesteckt aneinander. Und von den 4 Erzieherinnen waren 3 erkrankt und auch noch mehrere Kinder. Also es ging gut durch. Und die Gruppe ist jetzt auch gesperrt oder geschlossen. Also findet momentan kein Kindergarten statt bei uns. Aber ist ja egal, ich bin ja eh zu Hause. Also. Ja, und jetzt warte ich halt darauf, dass ich irgendwann mal wieder negativ bin. Die anderen 3 sind alle schon freigetestet. Und ich dachte eigentlich, dass ich morgen zum Freitesten gehe, habe deswegen heute mal wieder einen Schnelltest gemacht und war aber immer noch deutlich positiv. Also mal gucken, wie lange das noch geht.
Ja, da ist mir heute Mittag irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, dass das irgendwie ja nicht binär ist, sondern so unterschiedlich stark wohl ausleuchtet sozusagen.
Ja, ja, genau.
Also dieser Strich ist ja
extra drin.
Der Strich, ja, genau. So weit habe ich nicht gelesen. Ich war froh, dass ich dieses ganze Schütteln und 2 Tropfen und hier und da und Viertelstunde warten und dann noch 1 Minute hier und das und dann und linksrum. Das hat mir gereicht.
Vollmond, nicht vergessen.
Ist im Moment, genau. Ja? Nee,
ja, ja.
Ja, muss aber auch. Sonst ist der Test ungültig.
Ach so.
Es war bei der Theresa bei, ich glaube, die wollte sich auch irgendwie 1 Tag früher schon freitesten. Und da war auch wirklich nur hauchzart, aber es war ein Strich zu erkennen. Und wenn er nicht zu erkennen ist, also ein 2. Strich, dann ist es halt noch positiv, auch wenn es nur ganz zart ist. Und bei mir war es gestern auch zarter und heute war es wieder deutlicher. Also, tja. Dauert halt noch ein bisschen.
Tja. Freitesten ist noch nicht für dich.
Ja, das finde ich aber auch komisch, weil die Regelung ist ja jetzt, du kannst dich nach, ich glaube, nach 7 Tagen freitesten oder nach 10 Tagen gilt es dann eh als, also giltst du praktisch als genesen. Da musst du dann nicht mal mehr freitesten gehen. Hat mir unsere Sekretärin extra gesagt, ja, nach 10 Tagen musst du dann gar nicht mehr freitesten, da kannst du dann einfach dann wieder zur Arbeit gehen. Ich so, aber wenn ich durch meinen Schnelltest weiß, dass ich noch positiv bin, da gehe ich doch nicht zur Arbeit. Also jetzt mal ernsthaft. Das ist doch bescheuert. Also.
Ja, naja, so ist es aber komisch, bei den Kindergartengruppen auch. Also ich kriege jetzt dauernd Mails, ja. wenn hier Kindergarten oder Kita irgendwie die Gruppen geschlossen werden, das steht dann auch immer drin. Nach 5 Tagen nach dem letzten Kontakt mit der Person, die da positiv war, kannst du dich per Bürgertest freitesten lassen. Und wenn du dein Kind nicht testen willst, also dann kannst du das Kind freitesten und kannst es wieder hinbringen. Und wenn du dich nicht testen willst, oder wenn du dein Kind besser gesagt nicht testen willst, weil du es vielleicht ablehnst oder so, dann hast du 10 Tage Betretungsverbot und danach darfst du wieder kommen. Und es ist dann egal, was mit dem Kind ist. Vielleicht hat sich's angesteckt, vielleicht nicht. Egal, kann dann kommen.
Das ist komisch, oder?
Ja. Das andere wäre ein Testzwang sozusagen und vielleicht wollten sie den nicht ins Gesetz schreiben.
Ach so, ja. Naja, ich hoffe, dass das bis Freitag das noch was wird, weil ich müsste ein paar Proben nehmen. Es wäre langsamer dringend.
Ja gut, aber wenn du so platt bist, macht es halt auch nicht so viel Spaß, da irgendwelche Sachen zu wühlen, oder?
Nee, das nicht, das stimmt. Es 3 Termine, die ich machen müsste, ist jetzt nicht so wild. Nee, das Problem ist, dass ich übernächste Woche dann im Urlaub bin und wenn ich nächste Woche die Gutachten noch schreiben will, dann muss ich die Proben diese Woche nehmen, sonst kommen die nicht mehr rechtzeitig. Oder nur sehr knapp, vielleicht am Montag noch, wenn ich Glück habe, aber.
Okay. Und Kollegen dahin schicken zum Proben nehmen oder können die es nicht?
Ja, das sind so zum Teil so Dauerüberwachung, so Fremdüberwachung von der Grube, da jetzt einen Kollegen einzuarbeiten, dass der das dann auf die Weise macht, wie ich das immer mache. Und kann man schon, ja, wenn ich jetzt ganz ausfalle, würde ich es machen, aber momentan sieht es ja so aus, als würde ich die Woche noch, würde es noch was werden, aber mal gucken. Also heute dieser deutliche Strich, habe ich gedacht, das könnte auch noch länger gehen. Mal gucken.
Also ich hätte hier ein Testcenter. Da kommt es immer darauf an, welcher Mitarbeiter da ist. Da kannst du entweder jedes beliebige, also wenn du positiv bist, kannst du trotzdem hingehen und jedes beliebige Ergebnis produzieren. Bei dem einen Mitarbeiter kriegst du das Ding bis ins Hirn gerammt, da würde dann ein Strich sein, wenn du positiv bist. Und bei dem anderen kriegst du vorne am linken Nasenhaar gekitzelt und da, also ist wirklich ein bisschen dramatisch, wie krass unterschiedlich und wie schlecht dann teilweise einfach die eine Sorte der Ergebnisse auch ist.
Ja. Na gut, aber dann kann ich auch einfach 10 Tage warten. Das wäre bei mir am Samstag, glaube ich. Dann kann ich am Montag wieder zur Arbeit gehen. Könnte ich schon auch machen, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Da werde ich mich. Aber gut, wir testen ja auch auf Arbeit. Würde ich am Montag auf Arbeit testen, wäre wieder positiv, wäre direkt wieder nach Hause gehen. Ne?
Also. Tag, 10 Tage Quarantäne. Hast ja noch ein bisschen Urlaub.
Ja, genau.
Ja.
Tja. Naja. Aber also wir haben es gut überstanden. Alles gut. Wir sind froh, dass wir geimpft waren.
Ja, das ist echt das Wichtigste.
Ja.
Ja. Genau. Wir haben in der vergangenen Woche oder vor ein paar Tagen noch eine Mail von unserem Hörer Stefan erhalten. Die habe ich euch beiden weitergeleitet. Ich hoffe, ihr habt sie auch bekommen.
Ja.
Es geht nochmal um die Ukulelenkreuzfahrt. Er hat uns ja da irgendwie einen Flyer geschickt und hat jetzt wohl teilgenommen. Und die Mail liest sich wirklich so, als ob das großen Spaß gemacht hat. Ich glaube, das hätte uns auch Spaß gemacht, oder?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Also mein Lieblingssatz in der Mail war, genauso divers wie die Herkunft der Leute war auch ihren spielerischen Fähigkeiten. Diese reichten von, ich weiß, dass man in eine Ukulele nicht hineinpusten muss, um Töne zu erzeugen, bis einfach virtuos. Ich finde, das beschreibt schon sehr gut.
Jetzt hätte mich ja interessiert, zu welcher Gruppe er gehört.
Das kann er ja vielleicht in einen Kommentar schreiben. Stefan, vielleicht einen Kommentar oder gerne eine Mail, wie du magst.
Ja, er schreibt dann sowas wie ja, irgendwas dazwischen oder so.
Ich fühlte mich auf jeden Fall gut aufgehoben, ja. Ja. Ja.
Virtuos hineinpusten.
Ja. Ukulelenbläser.
Genau.
Ja.
Vollkommen ernsthaft, weil man denkt, dass das so richtig sei. Vollkommen unironischer Ukulelenbläser.
montierst irgendwas dran, dass es dann trotzdem Töne macht, das Instrument plötzlich.
Stimmt, Loriot, der Kunstpfeifer. Der
Kunstpfeifer, ja.
Kennt ihr den Kunstpfeifer von Loriot?
Natürlich, natürlich.
Ja.
Auch völlig unironisch, gell?
Ich pfoff ehrlich. Auf der schöne. Würden Sie denn uns ein Stück, irgendwie, dann muss er doch was vorpfeifen und dann ist da nicht auch der Satz, wo der Moderator dann sagt, was für ein gemeiner Ton. Ah, kennt heute keiner mehr. Schön, dass ihr es kennt.
Ja.
Ich habe heute Löwenzahn geschaut mit den Kindern. Und zwar
das alte ist ja Folge oder eine von den modernen?
Nee, eine von den modernen. Also modern, die ist auch schon wieder 15 Jahre alt, glaube ich. Denn da taucht, das war eigentlich der Neue, den wir als den Neuen bezeichnen, aber der hat dann, da hat Peter Lustig so ein Gastspiel gehabt, der kam dann mal vorbei und hat ihn besucht und haben sie zusammen in alten Erinnerungen geschwelgt. Und der hatte der eine hat Ukulele schon eine dabei. Nicht mehr, ne? Nee, der ist 16 gestorben, glaube ich. Und ich glaube, die Folge war von 2007, wenn mich alles täuscht. Und ja, und Peter Lustig hatte eine Ukulele dabei, die aber irgendwie komisch modifiziert war mit irgendeinem komischen, da war sein ein seltsamer Puppenarm dran montiert und so Mechanik, so Peter Lustig-artige Mechanik.
Aber die hing doch auch immer außen an einem Waggon an, war das nicht sein Kindle?
Kann sein, ja. So? Ja, da war, ja, das weiß ich aber nur wirklich, kann mich noch dunkel erinnern. Aber ja, ich meine auch, ja.
Ja.
Und da hängen ja ein Haufen Zeug.
Unsere Tochter sagt ja zu einer Gitarre auch eine große Lück.
Sehr gut.
Nicht wie alle anderen Leute zu Ukulele eine kleine Gitarre sagen, ja.
Das war ja bei Peter Lustig und das hat er auch thematisiert in dieser Folge, da ist er dann in dem Bauwagen und schaut sich so um und meint so, bisschen ungewohnt, wie aufgeräumt das hier ist. Weil bei dem stand halt überall Kram rum. Und das hat sie ja eigentlich auch schön gemacht. Also das,
ja,
das wollte man ja, dieses überbordende Kram. Ja, nee, also genau. Kleine Notiz, Peter Lustig, Ukulele und so. Aber ja, diese Kreuzfahrt klang durchaus interessant, was er da geschrieben hat, wenn es halt nicht so weit weg wäre.
Das ja. Ja, Kreuzfahrt klingt halt auch, also hat es ja auch, glaube ich, direkt relativiert so, es war eher eine Fähre. Okay, aber, ja, mein Gott.
Ja, also, hatte ich mir das auch vorgestellt.
Ja. Nee. Ja, aber es ist halt...
Und eben sein auch Frankfurter dabei gewesen, hat er geschrieben. Habe ich direkt eine Vermutung, wer das war.
Ich nicht.
Nee?
Nee.
Ach klar, hier diese Botschafterin, diese...
Jetzt nicht.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt. Ich habe sie vor Augen.
Okay. Ja, nee, also wenn das alles jetzt irgendwann hoffentlich mal wieder ein bisschen.
Ja, da kann man sowas auch mal machen.
Sich normalisiert, dann müssen wir mal gucken, dass wir zumindest mal in Frankfurt zu so einem Event hingehen und einfach mal, ja, mal hören, wie das so ist.
Ja.
Spielst du im Moment viel oder?
Nee, ich spiele nicht viel. Der Lucius spielt halt ein bisschen und da komme ich manchmal dazu, mit ihm ein bisschen was zu spielen, so alle paar Tage. Ja. Aber eben nicht, dass ich meine Skills irgendwie weiterentwickle. Also, okay. Nee, kann man nicht sagen. Also, ich spiele die gleichen zwei oder drei Stücke, radbrechte ich so vor mich hin. So Sarah Bond von Händel und irgendeine Gavotte und ich weiß nicht, noch irgendwas. Und ein paar Schelbel natürlich, aber da werde ich nie gut sein. Und ich übe gerade so viel, dass ich es nicht vergesse, dass ich auf dem Niveau bleibe immer. Ja gut, ist ja auch was.
Ich spiele nur mein Trois-Fois Blues. Es wird auch nicht viel weiter.
Ja, genau. Und ja, auf dem Bass genau das Gleiche. Da spiele ich auch immer das eine Stück. Ja.
Ja.
Und werde auch nicht besser. Aber egal, wir müssen ja auch keine Virtuosen mehr werden. Ich freue mich, dass der Lutz jetzt ein bisschen Freude daran gefunden hat.
Mhm.
Und ja. Ja, obwohl er ist auch ein, ich weiß nicht, wie das, ob seine Lehrerin da die gleichen Probleme hat, aber er ist wirklich renitent zum Teil. Also ja, Takt zählen. Er ist der Meinung, also ein Vierviertel, der wird halt bei ihm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gezählt. Und dann sage ich, nein, zähl den 1 und 2 und 3 und 4. Macht er nicht. Nein, er zählt es bis 8.
Okay.
Was halt, ja, aber dann kapiert er das halt nicht mit dem, wenn beim Strumming hoch runter, gell, dass eben
ja
auf den Schlag immer runter ist. Und so, es hat halt seinen Grund, dass ich es 1 und mache und nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber egal, wird er auch noch merken. Takt ist eh auch noch so ein, ja, das ist erst am Anfang, klar.
Ja, ich mache das ja, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, meiner Nichte eine Ukulele zu Weihnachten geschenkt und jetzt haben wir auch dann angefangen, gemeinsam zu üben. Dann gab es bei den Corona jetzt irgendwie letzte Woche, vor ein paar Tagen hat sie sich jetzt, also wird sie auch positiv getestet. Das heißt, wir haben das immer über Videotelefonie gemacht. Und dann kannst du halt so Sachen wie die Finger mal anfassen, was sie halt macht, wenn sie gestresst ist, weil sie irgendwie den Rhythmus, auf den Rhythmus achten möchte, dann berührt sie oben und unten das Holz.
Mhm.
Und macht dann auch ein und, also eins und zwei, sie spielt dann immer eins, zwei, drei, also runter und ganz schnell wieder hoch und dann macht sie eine Pause.
Ah, ja.
Und dann spielt sie wieder auf den Schlag. Was natürlich auch cool ist, wenn du das machen willst, aber
das ist schon fast ein Blues, gell?
Ja, da machst du es halt andersrum, aber ja.
Ja, genau.
Aber das zu erklären und das auch irgendwie so, nein, langsam, nein, dass man fast die Finger festhalten, das kannst du halt nicht, wenn du da nur am Telefon hängst und auch nicht von der Seite drauf gucken kannst, so berührst du das Holz? Also weil der Ton klingt halt ganz anders, wenn du das über die Seiten drüber matscht mit dem Finger.
Ja.
Und ja. Aber es ist halt, also ich finde es total cool, dass jemand hier in der Familie auch eben das Interesse dran hat überhaupt. Also
ja, die ich auch.
Tochter ist halt noch zu klein oder beide. Aber meine Frau spielt ja, doch, die spielt ja eigentlich an Weihnachten immer Weihnachtslieder zumindest. Aber ja, dann immer mal zusammen. Das ist schon schön. Es ist halt einfach ein cooles Instrument. Eben auch, wenn man jetzt nicht vorgebildet ist, finde ich, ist halt ein cooles Instrument, weil es halt wirklich sehr, sehr leicht.
Kurve. Ja.
Irgendwie die ersten 4, 5 Akkorde und dann kannst du halt schon 100 Lieder spielen oder so.
Ja.
Das ist halt echt cool. Ja. So. Bob, du hast jetzt 2 Stunden 45 Zeit, dir einen Film rauszusuchen.
Oh Gott, ich hab fast 3 Stunden voll.
Ja. Ich habe auch einen gefunden.
Oh!
Relativ am Anfang eigentlich.
Boah, welcher? Warte. Welcher Kanal?
Ich habe die IMDb-Seite offen, das habe ich doch jetzt nicht. Ich glaube Amazon.
Du weißt überhaupt nicht, ob es den überhaupt gibt?
Doch, ich habe ihn darüber gefunden, aber dann bin ich zur IMDb-Seite gewechselt und dann habe ich die anderen Tabs zugemacht.
Ach so.
Ich glaube, es ist Amazon gewesen. Ich muss mal wieder zurück in vertraute Gewässer. Und vertraute Gewässer sind bei mir. Revenge-Action-Filme. Oh. Also schauen wir einen Action-Film vom Regisseur, der auch zum Beispiel 2 Bond-Filme gemacht hat, nämlich GoldenEye und Casino Royale und noch einen Haufen andere Action-Filme. Und die Besetzung lässt auch hoffen. Michael Keaton und Samuel L. Jackson. Also wir schauen The Protégé.
Ja. Wird mir auch vorgeschlagen.
Ja,
The Protégé, sehr gut.
Genau.
Made for Revenge.
Ja, ich habe Lust auf Sam Jackson, ich habe Lust auf mal wieder auf einen Actionfilm und deshalb müsst ihr da jetzt mit durch.
Ja, sieht gut aus.
Na, mal schauen, ob es auch so gut wird.
2021, ach, da fällt mir ja noch ein, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte dieser Folge. Der Rausch war schon von 2020, gell?
Tum, tum, tum.
Ja.
Der neue Film
nicht, persönlich. Nicht älter als 2 Wochen.
Ja, aber nicht in Deutschland, gell? Also in Deutschland war er erst 21.
Okay. Ja, aber das sind so Sätze, mit denen wir uns normalerweise rausreden, nicht du.
Weil ich habe nämlich die Seite schon geschrieben und da steht 21 drin. Irgendwas, ich glaube Juli 21 meine ich.
Wir machen das ja auch so, insofern sei ich dir gegönnt, aber ich finde den Hinweis von Stefan schon vollkommen berechtigt.
Es ist wichtig, dass wir trotzdem kurz drüber reden.
Dass wir kurz drauf rumreiten, ist schon wichtig.
Nächstes Mal mache ich mir einen von 22,
nicht, dass du nicht einreißt hier. Genau.
Nicht älter als 3 Wochen.
Also der Protégé ist in Deutschland am 7. Oktober 2021 angelaufen. Also
ja, ist okay.
Relativ aktuell, würde ich sagen. Für meine Verhältnisse ist das ein sehr neuer Film, den ich da gepickt habe. Okay, ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal hier die Sendung zu. Verweise auf all das, worüber wir geredet haben. Es war ein endloser Strauß an Themen. Vom Rausch über Oxygen und mit Spritzen, die sich rausgerissen werden und Agoraphobien und alles, was wir in der Sendung hatten.
Das könnt ihr alles kommentieren auf sneakpot.de. Da gibt es auch andere Leute, die da Kommentare schreiben und unsere Meinungen zu den Serien nochmal unzulässig verkürzen oder irgendwie, also da kann man viel diskutieren, ja, und manches.
Die vielleicht die Folge nochmal hören sollten, die sie kritisieren. Vielleicht haben wir das nicht so dargestellt. Aber.
Vielleicht war es nicht ganz so eindimensional. Jedenfalls, sneakpot.de könnt ihr schauen, das hier war die 716, wenn ich mich nicht täusche. 17? Irgend sowas. Kann das einer recherchieren?
717 gesagt, am 717.
717, das klingt wie so ein Flugzeug, ist aber keins. Genau, also 717, da müsst ihr reinklicken, da könnt ihr Kommentare schreiben und euch mit uns oder anderen über all das unterhalten, was wir hier geredet haben. Ansonsten kauft euch eine Ukulele oder schaut einen dieser Filme oder schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir uns wieder
und
langsam betrinken.
Dreht es aus der Kirche aus. Nee, was kommt jetzt noch?
Was und? Jetzt kommt's?
Nein, du hast gesagt, man soll entweder das machen oder das. Nein, alles. Also, betrinkt euch und schaut die Filme und kauft euch Ukulelen, alles.
Genau, und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir uns wieder in dieser Sendung betrinken und ihr dabei zuhören dürft. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Tschüss.
Tschüss.